Corona-Ausschusssitzung Nummer 78. Rainer Füllmich und Viviane Fischer im Interview auf BILD.TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BILD.TV einfach anders. Corona-Ausschusssitzung 78. Der Rainer hat heute mir wieder ein Eier gelegt, hat gesagt, dass, wie wäre es dann um 21 Uhr? Ich sage, uiuiui, das ist bei mir 23 Uhr. Aber ich sage, natürlich, wir haben auch einen speziellen Grund, da freue ich mich sehr. Es gibt eine kleine Überraschung, ja, nicht nur eine, also, glaube ich sogar zwei. Und mal gucken, wie das funktioniert im Chat. Ihr seid schon fleißig da. Alle, die im Facebook sind, klickt mal bitte alle auf Teilen. Ich würde mir wünschen, dass das möglichst viele Leute sehen. Natürlich werden wir das aufzeichnen und dann auch wieder in Telegram stellen. Das ist ja ziemlich viral. Es scheint alles gut zu gehen. African Style läuft. Und dann freue ich mich natürlich besonders auf die Überraschung. Ihr werdet das gleich sehen. Rainer wird natürlich das Mikro on machen, sonst hören wir nichts. Und dann geht's gleich los. Hallo, Überraschung. Hallo zusammen.
Hey, hallo. Roger. Ja, wir sind zu zweit. Ich habe mir gesagt, Mensch, ob Frauen das auch können? Und jetzt versuchen wir es einfach mal. Ne?
Ah, also man kann es ja mal probieren. Viviane, kennen wir natürlich alle. Tollen Einsatz. Wir sind super happy, dass du auch immer dabei bist. Wir sind bei Nummer 78. Wahnsinn. Die Zeit geht extrem vorbei. Darf man schon sagen, ich glaube, du bist nicht in deinem Büro. Ich glaube, das kann man soweit schon mal sagen. Oder?
Ja, wir sind nicht in meinem Büro, wir sind auch nicht in Berlin, sondern, das ist die zweite Überraschung, wir sind in Warschau und auf Einladung einiger Parlamentarier, denn in Warschau gibt es einen richtigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ups. Einen richtigen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der sich mit dieser Corona-Krise beschäftigt und wir versuchen, den ein wenig zu beraten. Wir haben uns eben mit einigen derjenigen, die das Ganze in Szene gesetzt haben, getroffen und interessante Leute. Die Stimmung hier ist eine völlig andere als in Deutschland. Erzähl mal.
Ja, also es war richtig schön. Also wir waren gerade in einem netten Restaurant, wo alles Natur war. Es hat ein ganz toller polnischer Landwirt, Unternehmer aufgesetzt. Da kann man solche gebundenen Tee-Stängelchen kaufen, quasi, wo verschiedene Sachen zusammen drin sind und die tut man ins Glas. Das ist richtig schön, das ist ganz toll. Und die Leute, die dabei waren, die sind wirklich sehr engagiert. Die haben eine Stiftung, mit der sie sich um Betroffene kümmern, also die Bußgelder und so weiter bekommen haben. Und insbesondere war ein sehr interessanter Unternehmer, Gastronom, glaube ich, auch selbst dabei, die haben 200, ich glaube schon 200 Urteile erstritten gegen das Gesundheitsamt. Wow. Und das ist so massiv, dass das Gesundheitsamt jetzt nicht mehr überhaupt noch gegen die Gastronome vorgeht.
Und jetzt machen sie im zweiten Schritt Schadensersatzansprüche geltend, nachdem sie im ersten Schritt feststellen lassen haben, das ist alles illegal, über 200 Mal, alles illegal. Sie haben dazu sehr, sehr gute Anwälte, aber erstaunlicherweise auch hier traut sich der eine oder andere Anwalt aus der Großkanzlei natürlich, das kennen wir auch in Deutschland, die trauen sich nicht, nach außen zu kommen. Das heißt, die machen aber die Schriftsätze für diese Leute. Nur hier ist es anders als bei uns in Deutschland möglich, in solchen Fällen dann selber den Schriftsatz zu unterschreiben. Und dann haben sie ein richtig gutes Werk vor sich liegen, unterschreiben es selbst, der Anwalt bleibt im Hintergrund, aber sie haben eben die Möglichkeit zu gewinnen und wie wir gehört haben, 200 Mal haben sie gewonnen, haben 200 Mal feststellen lassen, dass die ganzen Drangsalierereien rechtswidrig sind und verfassungswidrig und jetzt laden sie nach und sagen so, und jetzt wollen wir für all das, was ihr mit uns gemacht habt, Schadensersatz. Die bringen wir auch mit in unsere große internationale Corona-Klage ein, in das Tribunal, was wir planen. Aber dazu wollen wir noch nicht zu viel sagen, damit wir da nicht behindert werden.
Also sehr spannend. Ich glaube, ich würde vorschlagen, dass wir zuerst mal den Freitag durchgehen und dann vielleicht nochmal, was Polen angeht, vielleicht so ein paar Infos noch durchsickern lassen können. Wir sind natürlich gespannt. Wie war es Freitag? Das, glaube ich, war wieder mal sehr intensiv. Lass mal hören, was da passiert ist im Freitag.
Also es ist, glaube ich, ziemlich gut angekommen, weil wir wieder mal einen genaueren Blick auf die Psychologie geworfen haben. Da hatten wir Wir hatten einmal Xavier Azalbert, der hat uns, das ist ein Franzose, der uns bei der Übersetzung geholfen hat. Xavier Azalbert ist gleichzeitig einer von mehreren, die mit einer Gruppierung namens Bon Sens, also das könnte sein, dass das guter Sinn heißt, der mit einer solchen Gruppierung unter anderem ein gigantomanisches Strafverfahren in Gang gesetzt hat, und zwar gegen die Medien, die falsche Informationen verbreiten. Geholfen hat ihm dabei die Anwältin Virginie, mit der wir schon öfter im Corona-Ausschuss gesprochen haben, aber Xavier Azalbert ist derjenige, der es in Gang gesetzt hat. Und diese beiden haben dann das, was uns die klinische Psychologin, Doktorin der Psychopathologie und Universitätslektorin Dr. Ariane Bileran erzählt hat, das haben die übersetzt. Danach kam Meredith Miller, das ist ein Trauma-Coach, eine Autorin, die insbesondere die, ja, wie soll man sagen, die Parallelen zwischen dem, was wir hier sehen, und den Missbrauchsfällen dargestellt hat. Da drängt sich dann gleich wieder der Begriff Stockholm-Syndrom auf, da sind wir auch drauf gekommen. Dann hatten wir einen bulgarischen Politiker namens Plamen Paskov, der sehr outspoken war, das hätte ich nicht gedacht. Interessante Sachen erfahren, zum wiederholten Male haben wir gelernt, dass hier in den osteuropäischen Ländern der Wille zum Misstrauen gegenüber den eigenen Regierungen wesentlich deutlicher ausgeprägt ist. Ich hatte vorher, Viviane und ich hatten vorher schon mit zwei Menschen gesprochen, die bei dieser Pressekonferenz im Europäischen Parlament dabei gewesen sind. Der Rumäne Christian Terhes und ein Kroate, das ist Herr Sinčić, die haben sich mit uns unterhalten. Ich habe gesagt, wie kann das sein, dass ihr so viel weiter seid als wir? Und dann sagte der Jüngere, Sinčić, ich glaube, die beiden werden nächste Woche bei uns sein. Und dann sagt er, ja, bei uns ist es eine Generation her, seit wir hier den Kommunismus, Faschismus erlebt haben. Das ist noch frisch in Erinnerung. Aber bei euch im Westen, bei euch ist es drei Generationen her. Und da können sich manche Leute schon gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas wie Faschismus überhaupt gibt. Und die merken das einfach gar nicht und versuchen das so lange schön zu reden, wie es irgendwie geht. Also wir sind jetzt dabei, hier in den osteuropäischen Ländern Allianzen aufzubauen. Die haben die teilweise sowieso schon untereinander. Aber ich glaube, wir können auch eine Menge von denen lernen. Ja, zu Beginn der Sitzung, das war für mich und für Viviane dann so ein bisschen auch eine persönliche Sache, haben wir über die Verhandlung erzählt, die am vergangenen Dienstag eigentlich.
9. November, oder? 9. November. Der Dr. Osten.
Dr. Osten sollte sich eigentlich verantworten wegen seiner Lügengeschichten, so deutlich wird man das sagen können, nämlich wegen seiner Behauptungen. Erstens, es gibt asymptomatische Infektionen. Wir wissen und er weiß, dass es gelogen ist. Es gibt keine asymptomatischen Infektionen. Und die paar Leute, die es gibt, die Symptome haben und sie nicht gespürt haben, die fallen nach einhändiger Meinung in keinster Weise ins Gewicht. Aber man brauchte diese Lügengeschichte, damit jeder vor jedem Angst hat und damit er mit seiner zweiten Lügengeschichte auch wenigstens halbwegs Erfolg hat, nämlich, und ich kann euch sagen, wer von den ganzen asymptomatischen wirklich infiziert ist, weil ich habe ja den PCR-Test. Das ist die eine Seite der Geschichte, die streitig ist. Wenn etwas streitig ist, muss darüber Beweis erhoben werden. Wenn Tatsachen streitig sind, muss darüber Beweis erhoben werden. Es kann ohne weiteres Beweis darüber erhoben werden, gibt es asymptomatische Infektionen und kann der PCR-Test wirklich Infektionen feststellen? Die zweite Seite der Geschichte ist er wirklich derjenige, der Regierungsberater, auf den die Lockdowns zurückzuführen sind? Er hatte ja nicht nur als Wissenschaftler, als Politikberater empfohlen, er ist weit darüber hinausgegangen und hat in irgendeiner 7. Ad-Hoc-Mitteilung, glaube ich, der ehemals angesehenen Leopoldina, inzwischen sieht man das wohl auch nur noch als rauchenden Trümmerhaufen einer ehemals wissenschaftlichen Institution an, da hat er ja faktisch gefordert, wenn ihr diesen Lockdown nicht macht, dann nehmt ihr die Wissenschaft nicht mehr ernst. Die beiden Fragen, hat er die beiden Lügengeschichten erzählt und hat er die Regierung als Chefberater, so wird er ja auch immer benannt oder Nationalvirologe oder sowas, hat er die Regierung praktisch dahin gedrängt, diesen Lockdown zu machen? Über beides muss Beweis erhoben werden, weil die Gegenseite sagt, nee, also der ist zwar weltberühmt und er hat natürlich auch ich hätte fast gesagt Nobelpreise, aber die kriegt man dann doch nicht ganz so einfach. Bundesverdienstkreuze. Und er hat auch seinen eigenen NDR-Podcast gehabt. Aber in Wahrheit spielt er keine Rolle. Ne? Also das Übliche, was wir von diesen Gangstern von der Gegenseite kennen. Tja, und nun standen wir mit etwa 40 Personen, die uns unterstützen wollten, die einfach wahrscheinlich auch sehen wollten, wie läuft sowas ab, standen wir vor dem Landgericht Berlin, Viviane und ich, ein dritter Kollege noch dabei. Und die 40 Personen waren völlig normale Menschen, also keiner hatte Molotow-Cocktails oder Flammenwerfer dabei, sondern die waren alle ganz ruhig. Und dann kam ein netter Mensch aus dem Gericht raus, der wohl erwartet hat, dass er jetzt überfallen wird. Er sagt dann aber nur, oh ja, ein bisschen viele, so ganz so viele werden nicht in den Gerichtssaal reinpassen. Und übrigens, Sie müssen, wenn Sie hier reinkommen, müssen Sie eine Maske tragen. Wenn Sie keine haben, dann müssen Sie einen Maskenattest vorweisen. Das haben wir dann getan. Und standen dann vor dem Gerichtssaal, haben gewartet. Der war abgeschirmt durch 3 Sicherheitsleute. Also auch da wurde wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber noch hatte immer noch keiner aus seiner Aktentasche einen Flammenwerfer gezogen, sodass man schwer erkennen konnte, warum die 3 da standen. Im Übrigen waren die ganz nett, man konnte mit ihnen reden. Dann kam das Gericht, vermummt natürlich, entgegen, was ist das, 146 oder 164, verwechsel das immer, GVG, das ist das Gerichtsverfassungsgesetz, da steht drin, dass im Gericht ein Vermummungsverbot herrscht. Weil, wie willst du denn, wenn der Richter einen Scherz macht, erkennen, ob es ein Scherz ist? Das kannst du nicht erkennen, nur an den Worten. Wie willst du erkennen, ob ein Zeuge lügt? Ja. Das geht nicht, wenn du die Mimik nicht siehst. Das ist der Grund, warum es dieses Vermummungsverbot gibt oder natürlich auch, damit man die Menschen überhaupt identifizieren kann. Mhm. Und dann wurde uns bekundet, leider passen da nur 7 Leute rein in den Gerichtssaal. Okay, dachten wir, dann passen eben nur 7 rein. Diejenigen sind dann reingegangen. Dann wurde ihnen gesagt, ihr müsst aber hier eine Maske aufsetzen. Obwohl ja draußen schon geklärt worden war, dass zwar eine Maske aufgesetzt werden muss, aber diejenigen, die keine haben, weil sie eben einen Attest haben, die mussten dann eben ihr Attest vorzeigen. Das hatten auch alle gemacht und haben nicht damit gerechnet, dass es schon wieder eine neue Hürde gibt. Als Viviane und ich dann reinkamen und ich war gerade dabei, meine Robe auszupacken, die Akten auszupacken, da sagte der vorsitzende Richter zu mir, wie ich jetzt inzwischen weiß, zitternd vor Angst. Ich sage euch gleich wieso. Dann sagt er, ja, Sie müssen hier eine Maske aufsetzen. Ich sage, nee, ich muss keine Maske aufsetzen. Ich habe doch einen Attest aus medizinischen Gründen. Und dann sagt er, nee, sowas erkennen wir hier nicht an. Ich bin hier der Chef. Ich Chef, du nix. Na, so hat er es nicht gesagt. Aber es war sehr deutlich, dass er versuchte, autoritär durchzuregieren. Mhm. Wie wir das eben in vielen, vielen Fällen schon früher erlebt haben, wenn es um politisch oder wirtschaftlich mächtige Institutionen ging. Und hier geht es ja um eine mächtige Institution, denn hinter Drosten steckt ja die ganze Bundesregierung und hinter der steckt wiederum der ganze Budenzauber, der das alles inszeniert hat. Ich habe dann gesagt, nee, das geht nicht. Dann kann ich ja nicht verhandeln hier, denn ich werde doch nicht auf ihre Weisung hin, Nötigung ist das ja, was Sie hier machen, werde ich mich selbst an der Gesundheit beschädigen. Es könnte ja sein, dass ich Lungenkrebs habe oder ich habe Asthma oder irgendwas. Es gibt jedenfalls einen medizinischen Grund, den ich ihm aber nicht sagen muss, weil das sind intime, höchstpersönliche Informationen. Es reicht üblicherweise aus. In Bayern gibt es ein Gericht, das das anders gesehen hat, aber in Bayern geht manches anders. Da kommen ja auch merkwürdige Menschen her. Also nicht unsere Mandanten und nicht die Leute, die hier kämpfen. Ja. Aber es gibt keinen Anspruch darauf. Er sagte, nein, das erkenne ich nicht an. Ich habe hier das Hausrecht. Das heißt, ich musste den Saal verlassen, weil mit Maske darf ich nicht. Ohne Maske darf ich auch nicht, weil ohne Maske, hat er ja gesagt, darfst du hier nicht verhandeln. Plötzlich stand unsere Mandantin, die Green Mango Karaoke Bar, die ihren Geschäftsbetrieb wegen der von Herrn Drosten zu verantworten Maßnahmen, es ist ja wohlgemerkt nur sein Test, nur der PCR-Test, der überhaupt für Fälle gesorgt hat, sonst gäbe es keine. Auch wenn das der eine oder andere noch nicht wahrhaben will, so ist das. Jedenfalls stand unsere Mandantin plötzlich ohne Anwalt da, denn das ist ein sogenannter Anwaltsprozess, anders als hier in Polen kann da nicht ein Anwalt irgendwie einen Schriftsatz machen und die Person dann selbst unterschreiben, damit der Anwalt in Deckung bleiben kann, sondern hier muss der Anwalt verhandeln, die Person oder in diesem Fall die Firma, die als Klägerin aufgetreten ist, kann nicht ohne den Anwalt auftreten. Das gilt, wenn der Anwalt nicht da ist, gilt es, als wäre die Partei nicht erschienen. Und so kam es dann auch. Wir sind wieder rausgegangen. Ich hatte ein paar Leute, es waren tolle Leute da, die sehr genau aufgepasst haben, auch eloquent hinterher schildern konnten, was passiert ist, gebeten aufzupassen. Und dann kam es. Kaum waren wir draußen, sagte der Richter, ja, also ich konnte das Attest ja nicht überprüfen. Das hätte er mir mal vorher sagen können, dann hätte ich ihm das Attest gezeigt. Ich weiß ja nicht, in welcher Weise er das dann aufgrund seiner medizinischen Fachkenntnisse überprüft hätte, aber vermutlich hätte er irgendwas erkannt. Also ich nehme mal an, er meint damit, ich konnte ja nicht auf Authentizität prüfen. Naja, wie auch immer, wer mir das gesagt hätte, hätte ich es ihm gezeigt, genauso wie ich es den Beamten unten ja gezeigt hatte.
Auch vor der Tür.
Und vor der Tür, genau, den dreien ja auch. Jedenfalls, da war die Show für uns gelaufen. Der nächste Schritt, den der Richter getan hat, ist der Gegenseite. Die kam mit den Kaffeefiltern auf der Nase, was natürlich sofort für Sympathie gesorgt hat. Denn wenn ich einen Kaffeefilter aufhabe und da sitzen noch zwei mit Kaffeefiltern, dann liebt man sich, ist ganz klar. Dann hat er den beiden gesagt, hier, Sie werden doch wohl höchstwahrscheinlich mit großer Sicherheit einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils stellen wollen. Na, das lässt man sich nicht zweimal sagen. Also hat er den Antrag, der eine Anwalt, den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils gestellt. Was heißt das? Ein Versäumnisurteil wird dann erlassen, wenn die eine Partei gegen die Partei, die nicht erschienen ist, wenn eine Partei nicht erscheint, und in diesem Fall ist ja eine Partei nicht erschienen, nämlich ich, weil er hat mich ja des Saales verwiesen. Wenn eine Partei nicht erscheint, dann kann die andere Partei den Erlass eines Versäumnisurteils beantragen. Dagegen legt man dann, also um es vorwegzunehmen, innerhalb von 2 Wochen Einspruch ein und begründet den auch und dann geht es wieder von vorne los. Okay. Also das ist ein minimaler Etappensieg, der hier errungen wurde. Der ist von einigen Leuten, da ist irgendjemand unterwegs im Internet, den nennen wir immer Little Red, der ist dann schon als Endsieg gefeiert worden. Aber so ist es nun nicht. Also zusammengefasst. Wir weisen uns aus als diejenigen, die wir sind. Wir weisen auch nach, dass diejenigen von uns, die keine Maske hatten, einen Maskenattest haben. Wir gehen ins Gericht. Wir wollen verhandeln. Wir wollen verhandeln, sonst würden wir nicht ins Gericht gehen. Ne? Der Richter sagt, nein, du darfst hier nicht verhandeln, ohne dass du eine Maske aufsetzt. Ich sage ihm, nee, das geht aber nicht, weil ich will mich auch von Ihnen nicht nötigen lassen, meine Gesundheit zu beschädigen. Ja, da musst du leider gehen, weil hier geht nichts. Kaum sind wir draußen, fällt ihm ein, dass er wohl Mist gebaut hat und sagt, hilflos und diktiert das auch noch ins Protokoll. Ja, ich habe ja das Attest nicht überprüfen können, Klammer auf, was ich gar nicht haben wollte und nicht sehen wollte, weil ich habe ja vorher schon gesagt, ist mir alles egal, was du hast, denn ich habe hier Hausrecht. Nachdem das passiert ist, nachdem er also die Klagepartei wehrlos gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass sie als nicht erschienen gilt, gibt er den deutlichen Hinweis an die Gegenseite, nun stell doch mal einen Antrag auf Versäumnisurteil, damit ich endlich ein Urteil machen kann. Die Gegenseite stellt diesen Antrag, er erlässt ein Versäumnisurteil. Slapstick ist es nicht, weil dafür ist es zu ernst. Aber das zeigt eben auch ganz und gar, in welchem Zustand Teile, nicht alles, aber Teile der deutschen Justiz sind. Ich war 1-2 Tage später, am Freitag, war ich in einem anderen Oberlandesgericht, völlig entspannt. Die Richter saßen da ohne Maske, sagten den Parteien, auch mal auf der Gegenseite, kein Corona-Rechtsstreit, auf der Gegenseite saßen auch Vermummte rum, weil das sind in der Regel ja die Angepassten. Und das Gericht sagte aber, ist uns egal, also draußen auf dem Gang müssen Sie wohl eine Maske tragen, es sei denn, Sie haben einen Attest, aber hier im Gericht, wir tragen keine Maske und Sie müssen nicht, Sie können, wenn Sie wollen, aber Sie müssen nicht. Das war bei diesem Richter anders. Und um das Ganze zu beenden, Viviane hat vorhin gesehen, da hat ein Autor in 2020 News noch einen Artikel geschrieben, weil wir ja für die nächste mündliche Verhandlung bei genau dieser selben Kammer in der nächsten Woche am Donnerstag, das ist Wolfgang Wodak gegen Volksverpetzer, geht es ja auch um PCR-Test, da sind wir bei derselben Kammer. Und da hat diese Kammer jetzt sozusagen Vollbewaffnung angekündigt und uns eine vierseitige Verfügung zukommen lassen, wo dann dieser vorsitzende Richter nun wirklich deutlich sagt, ich Chef, du nichts. Die Sitzungsgewalt haben wir hier und die Justizbeamten sorgen dafür, dass hier keiner Mist macht und so weiter und so weiter. Und dann irgendwo kommt, wenn einer ohne Maske reinkommen will, braucht er ein Attest. Wie nannte der das?
Qualifiziertes.
Mal sehen, was das zu bedeuten hat. Und außerdem muss er zusätzlich noch einen, ich glaube, einen negativen PCR-Test vorweisen. Also genau das, und das macht es jetzt wirklich kritisch. Das heißt also, dieses Gericht, da selbst ein objektiver Beobachter wird in diesem Zusammenhang nicht mehr umhinkommen zu sagen, hier brauchst du kein faires Verfahren mehr zu erwarten, sondern dieses Gericht ist vollständig auf der anderen Seite. Das reicht nicht aus, vermutlich, obwohl mir reicht es schon, ne? Aber es reicht nicht aus, wenn das Gericht vermummt kommt und damit zeigt, ich unterwerfe mich den Regeln, die Herr Drosten zu verantworten hat. Denn das ist ja unser Sachvortrag. Mhm. Aber wenn du dann noch siehst, dass es sich hier nicht um irgendeinen Prozess handelt, sondern um genau den Prozess, in dem es darum geht, ob das Maskentragen überhaupt irgendeine Grundlage hat, geschweige denn natürlich die Vaccinations hinterher eine Grundlage haben. Es beruht ja alles auf seinem Test. Wenn du das also in der Kombination siehst, er passt sich an, er sagt, alles klar, Herr Drosten, ich erkenne dich an und deswegen habe ich mir einen Kaffeefilter aufgesetzt. Zweitens, es ist ein Prozess, in dem es genau um die Frage geht, ob das berechtigt ist. Drittens, er sorgt dafür, dass der Kläger keinen Anwalt hat. Und viertens, auf seinen Hinweis hin darf er dann endlich, nachdem der Antrag gestellt ist, auch dem Kläger ein Urteil verpassen. Und dann kommt er, also in dem Fall ist er sowieso befangen, in dem nächsten Fall ist er auch befangen, weil es geht um die gleichen Fragen, nur munitioniert das Gericht jetzt eben mit einer vierseitigen Verfügung auf, um mit Sicherheit einzuschüchtern. Also man glaubt hier, wenn man autoritär auftritt, dann kommt man schon irgendwie darum herum, in der Sache vielleicht Beweis zu erheben. Denn was passiert denn, wenn Beweis erhoben wird? Darüber, ob der PCR-Test das kann, was Herr Drosten behauptet, ob es asymptomatische Infektionen gibt und ob Herr Drosten der Regierungsberater ist. Naja, diese Fragen werden alle zu unseren Gunsten beantwortet werden müssen, weil die Experten, die wir befragt haben, schon ausgesagt haben. Das sind dieselben, die dann auch gegebenenfalls vom Gericht zu hören sein werden. Und weil die Sache mit der Frage, spielt er eine Rolle oder ist er nur doppelter Nobelpreisgewinner oder doppelter, wie hieß das Ding nochmal?
Bundesverdienstkreuz.
Da diese Frage wird natürlich auch interessant sein zu beantworten. Aber da wollen die nicht rein, sondern sie wollen uns irgendwo vorher mit solchen Maßnahmen aus der Kurve fliegen lassen. Das wird nicht gelingen, weil zumindest ich seit 27 Jahren mit solchen Geschichten zu tun habe. Öfter mal sehen durfte, wie Gerichte ja vor wirtschaftlich oder politisch mächtigen Institutionen einknicken.
Aber man muss auch sagen, diese Geschichte mit dem Hinweis, dass ein Test möglich gewesen sei, also dass der jetzt im nächsten Verfahren möglich sein soll, das ist ja eigentlich auch ein Hammer, weil das hätte er ja auch im ersten Verfahren artikulieren müssen. Wenn er jetzt einfach nur sagt, ja, irgendwie Hausrecht ist, wir akzeptieren hier überhaupt gar keine Atteste und jetzt soll es doch möglich sein, dass man ein qualifiziertes Attest plus einen Test hat. Also das kann ja nicht sein, dass er das nicht als richterlichen Hinweis sozusagen prozessual oder wie man das auch immer deuten möchte, schon in dem ersten Verfahren nennt. So, das hätte ja sein können, dass Rainer einen entsprechenden Test vielleicht zufälligerweise gerade ein entsprechendes Testergebnis bei sich führt und vielleicht auch ein entsprechendes qualifiziertes Attest. Also das insofern kaputt zu machen und die Leute in dieses VU zu treiben, was ja auch Kosten, das hat eine Kostenfolge auch für den Kläger.
Absolut. Und
vor dem Hintergrund ist das natürlich auch nochmal ein ganz besonders unmögliches Verhalten.
Aber mit einem fairen Verfahren, das ist sozusagen das Grundrecht des Prozessrechts, das gilt für alle, das gilt auch fürs Strafrecht und natürlich aber auch fürs Zivil. Mit einem fairen Verfahren hat das absolut gar nichts mehr zu tun. Ne? Das ist aus unserer Sicht ist das eine ganz klare Positionierung auf der Gegenseite und damit ein besseres Zeichen für Befangenheit kann man gar nicht mehr senden.
Also schon heftig. Also wenn man den Richter so zuhört, muss man sagen, also man hat ja fast schon das Gefühl, man kann das schon fast nicht glauben, was du da erlebt hast. Ich glaube, Das ist wahrscheinlich einmalig in deiner Karriere, Formfehler und so weiter. Und das ist ja sehr offensichtlich, dass er nicht wirklich neutral das vonstatten gehen wird. Aber das wird sich zeigen. Wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt?
Wir werden jetzt den Befangenheitsantrag begründen müssen. Wir sind natürlich hier ein bisschen unter Strom, weil wir gleichzeitig hier morgen im Parlament unterwegs sind. Aber das werden wir schon noch schaffen. Vorbereitet ist es schon. Mhm. Und dagegen, also den Befangenheitsantrag begründen und gegen das Versäumnisurteil müssen wir Einspruch einlegen. Ja, das muss man innerhalb von 14 Tagen machen. Wenn man das versäumt, dann ist es richtig schlimm. Aber wir haben ja schließlich ein Büro, was mit Sekretärin bestückt ist und die kennen sich aus mit Fristen. Also wird dieser Einspruch eingelegt werden und auch begründet werden von uns. Ich kann verstehen, dass der eine oder andere, wir haben Zuschriften von ein, zwei Ärzten gehabt, gesagt hat, Mensch, ich mache jeden Tag bei der OP, da mache ich mir eine Maske an, das hättest du doch hier machen können, du warst so nah dran. Nein, ich war nicht sehr nah dran. Erstens, ich bin nicht im OP und brauche keine Maske aufzusetzen. Im Übrigen, dieser Paragraph 146, glaube ich, war das GVG, sagt ausdrücklich Vermummungsverbot. Logisch, ne? Und drittens, in einem solchen Prozess, wo es um genau die Frage geht, ob es eine Grundlage für das alles gibt, zu sagen, na okay, Richter, wenn du mir sagst, ich soll eine Maske aufsetzen, dann setze ich sie eben auf. Ist doch egal, ob ich gesundheitlich beschädigt werde oder nicht. Das kann man nicht machen. Da gehst du auf die Knie vor jemandem. Nein, nein, das geht überhaupt nicht. Und deswegen werden wir eben diesen Einspruch begründen. Wir werden den Befangenheitsantrag begründen. Denn ich habe das auch schon bei uns im Ausschuss gesagt, wir haben nicht nur das Recht, einen Befangenheitsantrag zu stellen, sondern wir haben die Pflicht, einen Befangenheitsantrag zu stellen, wenn wir sehen können, dass der Mandant hier ins offene Messer läuft, weil hier ein total befangenes Gericht unterwegs ist. Ich habe das auch vorgestern schon erklärt. Im schlimmsten Fall kassierst du hier nämlich ein Urteil nach einer mündlichen Verhandlung und das war's. Denn das deutsche Prozessrecht, das Zivilprozessrecht ist inzwischen so kaputt, dass du in den Fällen, wo die Gerichte nicht ran wollen an die Sache, zwar eine mündliche Verhandlung kriegst in der ersten Instanz, das ist in diesem Fall das Landgericht, weil der Streitwert über 5.000 liegt, sonst bist du beim Amtsgericht. Also du fängst am Landgericht an, Oberlandesgericht und dann Bundesgerichtshof. Dann kriegst du deine eine mündliche Verhandlung. Wenn die wollen, so schätze ich die Truppe ein, dann bügeln die dich mit irgendeiner, was weiß ich, formellen Geschichte ab. Ob das stimmt oder nicht, ist denen egal, weil die sich sagen, das soll die nächste Instanz lösen. Dann kriegst du ein Urteil, aber ein echtes, nicht nur ein Versäumnisurteil, wie wir hier jetzt, wo wir Einspruch einlegen können und wieder von vorne anfangen. Dann kriegst du ein Urteil, greifst das an mit der Berufung und da passiert typischerweise dann beim Oberlandesgericht, hier in Berlin heißt das Kammergericht, da passiert dann typischerweise gar nichts, sondern es wird ein Beschluss gemacht, wo die drei Richter sagen, wir sind übereinstimmend der Auffassung, dass die Sache keine Aussicht auf Erfolg hat. Nimm mal lieber die Berufung zurück und wenn nicht, kriegst du eins verpasst. Wird anders formuliert, ne? Aber das Ergebnis ist so. Und dann kriegst du eins verpasst, wenn du die Berufung nicht zurücknimmst. Und dann hast du in der zweiten Instanz keine mündliche Verhandlung gehabt. Du hast nur eine gehabt. Dann sagst du dir, okay, jetzt gehe ich aber zum BGH. Dann versuchst du zum BGH zu gehen, der nimmt die Sache nicht zur Entscheidung an, sondern macht einen Beschluss, sagt, nee, machen wir nicht. Dann hast du eine einzige mündliche Verhandlung gehabt und danach zwei weitere Versuche, die sind aber beide im Keim erstickt worden. Das heißt, wenn ich hier nicht richtig reagiere und mir ein echtes Urteil einfange, weil ich keinen Befangenheitsantrag stelle, dann hätte das hier theoretisch, ich bin sicher, dass das sogar praktisch genauso laufen würde, weil die wollen sich nicht mit der Sache auseinandersetzen. Das passiert erst, wie in den Deutsche Bank und VW-Fällen, wenn aus anderen Ländern die Übermacht der Sachverhaltserkenntnisse, der tatsächlichen Erkenntnisse so groß werden, dass die einkrachen müssen. Das ist typisch für die deutsche Justiz.
Ja, aber die große Problematik, die wir natürlich haben, ist, gibt es noch Richter, die, was soll ich denn sagen, nicht ganz so regierungstreu sind und wirklich das Recht vertreten, das Gesetz vertreten. Und das ist natürlich die große Frage, die wir wirklich haben. Und das haben wir bei diversen Urteilen gesehen. Da kann man das wirklich anzweifeln, ob es in Deutschland noch wirklich einen Rechtsstaat gibt. Und das ist dann wahrscheinlich das große Thema dann.
Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Bedenken. Das ist genau der Grund, warum wir von Anfang an gesagt haben, wenn wir juristisch aktiv werden mit den Erkenntnissen aus dem Ausschuss. Der Ausschuss selbst wird nicht juristisch aktiv, der klagt nicht. Wir sind nur dafür da, Erkenntnisse zu beschaffen und möglichst in alle Welt zu verbreiten. Mhm. Aber wenn wir als Anwälte das machen oder andere Kollegen im Ausland unterstützen, dann müssen wir uns hier in Deutschland darüber im Klaren sein, dass die deutsche Justiz schon lange nicht mehr funktioniert. Also da ist der Einfluss der Politik viel zu groß geworden. Und deswegen bleibt nur der Weg über die internationale Kooperation, an genau die Tatsachenerkenntnisse zu kommen, die eigentlich auch die deutsche Justiz beschaffen könnte, es aber ganz offensichtlich nicht will. Und ich sage das nochmal, ich will das nicht alles pauschal über einen Kamm kehren. Wir wissen, dass der Richter in Weimar eine Beweisaufnahme genauso gemacht hat, wie man es machen muss, und dass er dann in Anführungsstrichen zusammengeprügelt wurde, nicht weil man glaubte, ihn zu kriegen, der ist viel zu stabil dafür, sondern weil man meinte, in die Richtung der übrigen Richterschaft ein deutliches Signal zu senden, nämlich wenn ihr euren Job macht und nicht auf Regierungslinie bleibt, dann werdet ihr genau dasselbe erleben.
Also, was mich noch interessieren würde, habt ihr das einmal abgeklärt? Wie momentan ist ja das international ein Riesenthema, nicht nur in Deutschland. Was machen wir als, sag jetzt mal, kritische Bewegung, wo sagt, wir sind mit dem nicht allem einverstanden, wenn der Rechtsstaat in den meisten Ländern plötzlich nicht mehr vorhanden ist? Was machen wir dann?
Du, wir sind als Bewegung entscheidend. Wir, ich will das nicht tottrampeln, wir sind das Volk. Wir haben die Macht. Die anderen leiten die Macht von uns ab. Die Leute, die glauben, in der Regierung zu sitzen, sind nur deshalb in der Regierung, weil wir sie lassen. Wenn wir sagen, hier ist Schluss, dann ist Schluss. Also entscheidend für die Umkehr ist die Arbeit, die wir alle machen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das, was du machst, das, was wir machen, das, was viele, viele andere machen, das ist entscheidend. Die Informationen, die wahren Informationen rausbringen, helfen wird uns dabei, so traurig das ist, die Tatsache, dass es immer mehr Nebenfolgen, in Anführungsstrichen, Adverse Reactions dieser Impfung gibt. Weil das kann man nicht mehr unter den Teppich kehren, das haben die nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Aber es ist ziemlich schlimm, dass es leider eben nur so gehen wird. Kommen wir gleich noch drauf.
Ja, also ist ganz heftig. Man sieht ja überall, was das alles vertuscht wird, versteckt wird, die ganzen Fälle. Die Protestaktionen sind riesig. Also ich habe in Den Haag, gibt es ein interessantes Beispiel, vielleicht sehe ich das Foto noch. Da sind wirklich Zehntausende von Menschen dort und die Mainpresse bringt ein Foto, da siehst du vielleicht 200 Leute und sagen, 200 Leute sind dort, weißt du? Und das ist natürlich eine unserer großen Probleme. Aber ich hoffe und ich sehe es auch in der Bewegung selber, dass viele mir schreiben, es wachen immer mehr Menschen auf und sagen, hey, so geht's nicht weiter. Und es tut mir einfach wirklich leid für die vielen Menschen, die auch gestorben sind. Und das, was ich momentan sehe, ganz viele Menschen bringen das nicht in Verbindung. Nicht in Verbindung, wenn ein Mensch 2-3 Tage danach stirbt, Herzinfarkt oder was auch immer. Jetzt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich glaube, da haben wir ein Riesenthema. Vielleicht kann man das sogar mal im Ausschuss aufarbeiten. Ich glaube, die meisten Menschen, die diese Spritze genommen haben, sind so verbissen und wollen nicht mehr zurück, weil sie wollen das nicht hören, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und die Frage ist, wie erreichen wir die, dass sie vielleicht irgendwie einen Zugang haben und sagen, okay, den dritten nehme ich nicht mehr oder ich bin offen oder was auch immer. Weil die verteidigen, ich habe heute einen Bericht gesehen beim Kind, das war glaube ich 4 und der Vater hat geschrieben, Gott sei Dank ist mein Kind geimpft, sonst mit diesen ganzen kranken Menschen wäre das vielleicht noch viel schlimmer geworden. Nur ein kleiner Herzinfarkt. Da muss ich sagen, was ist mit den Menschen los?
Du wirst eben einen Teil dieser Menschen nicht erreichen und es macht dann eben auch wirklich keinen Sinn, da Energie und Zeit drauf zu verschwenden. Wir dürfen nur nicht die Nerven verlieren dabei. Wir dürfen nur nicht aggressiv werden. Das ist das Gegenteil von dem, was gebraucht wird. Wir müssen weiter ruhig, argumentativ darauf hinweisen, was hier wirklich los ist. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, überprüfbare, selbst überprüfbare Fakten zu bringen durch Leute, die nicht verbrannt sind, sondern die glaubhaft sind, weil sie eben über die glaubwürdig sind, weil sie eben über, was weiß ich, lebenslange Erfahrung in den jeweiligen Bereichen verfügen. Professor Bakhti, Professor Luc Montagnier, Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technik, wenn der sich hinstellt, und der ist ja nun kaum noch zu bremsen, er hat ja am Anfang sehr zurückhaltend argumentiert, aber wenn der sich hinstellt und sagt, ich bin zwar der Erfinder der mRNA-Impfung, aber ich kann das keinem empfehlen, weil hier werden sämtliche medizinischen, ethischen Standards verletzt. Das ist hochgefährlich. Mhm. Sowas hat Bedeutung. Auch wenn dann hinterher sein Wikipedia-Eintrag von denjenigen verändert wird, die sich ja eben auch die Medien gekauft haben. Aber ja. es muss so laufen, Roger. Es kann aber nur so laufen.
Ich bin auch deiner Meinung, es gibt auch viele Menschen, die sagen, ja, jetzt müssen wir mit dem friedlichen Art und Weise geht's nicht. Man sagt, nein, wir müssen friedlich bleiben, weil genau das wollen sie. Sie wollen, dass sie sagen können, seht her, das sind aggressive Menschen und dann kommt die Bundeswehr, dann kommt die Armee und dann haben sie Möglichkeiten, uns wirklich niederzumachen. Genau das müssen wir verhindern. Ich bin auch der Meinung, friedlich bleiben, weiterhin aufklären. Ich habe heute, war ich überrascht, ich bin manchmal nicht mehr sicher, gibt es neue Leute? Da habe ich nachgefragt. Da waren immerhin 8 oder 9 wirklich neue Leute im Stream. Und wenn das jedes Mal so passiert, dann schaffen wir das mit diesem Schneeballeffekt, dass es immer mehr gibt. Und wir sind jetzt auch wieder, obwohl es DLive gesperrt sind, sind wir fast 5000 Leute. Ich denke, wir müssen immer dranbleiben und dann irgendwann kippt das. Und klar, es ist eine Zermürbungstaktik, die die machen. Das ist ihr Plan. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich mag jetzt langsam nicht mehr. Ich bin zum Teil wird man auch müde. Aber jetzt ist genau, jetzt muss man das durchziehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Aber ich glaube, es ist auch noch wichtig zu sehen, bei uns melden sich ja auch immer mehr Leute, die schreiben, ja, ich bin jetzt zweimal geimpft und ich habe aber diese fürchterlichen Nebenwirkungen oder meine Tochter hat diese schrecklichen Nebenwirkungen oder so. Also wir sind ja auch dabei, so eine Art Hilfsnetzwerk aufzusetzen mit Ärzten, an die man sich wenden kann. Und ich denke auch, wenn da Leute auch Hilfe oder zumindest eine Anlaufstelle, wir wissen ja auch noch nicht, in welchen Fällen man überhaupt helfen kann, weil die Sachen ja alle neu sind, aber dass man zumindest eine anfängt, eine entsprechende tja, Diagnose stellen zu können und zu sagen, das sind jetzt wirklich die und die Probleme, die da auftauchen, die damit zusammenhängen können. Es ist nicht psychosomatisch, sondern es hat eben tatsächlich mit der Impfung was zu tun. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir auch eine Andockmöglichkeit bieten können für Menschen, die jetzt anfangen, sich zu wundern, was ist das denn? Ich kriege hier diese Nebenwirkungen und gleichzeitig kriege ich überhaupt nicht die versprochenen Freiheiten zurück. Auch da kommt ja jetzt viel mehr Frust und Hinterfragen auf. Also ich meine, in Deutschland, da dreut ja auch jetzt irgendwie der nächste Lockdown und die Leute haben auch einfach überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Also auch die, die jetzt an die ganze Geschichte glauben, die sagen auch ganz viele, wir wollen jetzt nicht mehr die dritte Impfung, weil die zweite hat auch schon nichts gebracht.
Hey,
Also insofern, ich glaube,
das ist ja
das ist
unglaublich,
eine gesunde
wenn du überlegst, was da abgeht momentan mit diesem 2G. Wir wissen es ja selber, was das heißt, dass die Menschen mit 2G definitiv diese was auch immer Virus, ich sagte mittlerweile Grippe, weitergeben können und auch entsprechend nicht wirklich geschützt sind. Die Wirksamkeit sind von 100, wo ja mal dieser, wie heißt dieser von BioNTech, der Chef, den Namen kann ich mir nicht merken, der, was ist das, du weißt, wer das ist. Ja,
Yugur Shahin oder so ähnlich.
genau. Der hat ja damals mal gesagt, ganz am Anfang, 100%. Und dann siehst du im Video, geht es immer weiter runter, bis am Schluss,
Ja,
die offiziellen Medien sagen jetzt schon 40%. Die offiziellen Medien reden von 40%. Und wir wissen ja, diese relative und absolute Wirksamkeit sind wir beim Maximum von 1,6%. Aber das will kein Mensch hören. So, nein, meine Spritze, die ist sicher. Und wie heißt der Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut ändern definitiv immer wieder die Definition des Schutzes, aber das merkt kein Mensch. Die sehen das nicht. Und das ist so krass. Und ich denke, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber ich finde es trotzdem wichtig, das kurz anzusprechen. Ich glaube, es braucht immer wieder, dass wir Sendungen machen mit Basic-Informationen. Dass genau diese neuen Menschen, die das zuschauen, sagen, Moment mal, das habe ich noch nie in den Massenmedien gehört. Weil wir gehen davon aus, wir alle, das ist doch so klar, PCR, Entwicklung der Impfstoffe und. Und wenn da jemand neu dazukommt, dann ist für den das Bahnhof. Und wir reden dann plötzlich von Grafen und Xid, möglicherweise, die sind überfordert.
Naja, man muss immer wieder mit den Basics anfangen. Und das Allerwichtigste ist, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als eine Grippe. Das ist der Einstieg. Und dann ist die nächste Frage, wie kommt es dann, dass wir zwar noch nie bei einer Grippe solche Maßnahmen auch nur im Ansatz hatten und dass das jetzt weltweit gemacht wird? Wie kommt es dann, dass die Menschen nicht nur diesen Maßnahmen unterworfen werden sollen, sondern dass man sie zwingt? Und dass man hier 80% aller Grundrechte, ist ja weltweit so, also bei uns in Deutschland sind 80% aller Grundrechte entweder ausgesetzt oder jedenfalls schwer eingeschränkt. Wie kommt das, dass man Kinder, die statistisch null Risiko haben, wie kommt das, dass man Kinder jetzt zwingt, sich impfen zu lassen, beziehungsweise die Eltern zwingt, ihre Kinder einem tödlichen Risiko auszusetzen? Null Risiko betreffend die Krankheit selbst und das Risiko, durch den Impfstoff diese Krankheit zu kriegen, weil das Spike-Protein, was ja hier normalerweise abgefangen wird, dann direkt injiziert wird, das Risiko, dann einen tödlichen Verlauf zu erleiden, das ist nicht mehr ganz so gering. Ne? Also das sind Dinge, die kriegt man kaum auf die Reihe. Ich hatte heute Morgen, als ich im Zug gefahren bin, ich habe ja meinen Attest dabei, das wollte der Schaffner gar nicht sehen, sondern sagte, nee, ist okay, glaube ich Ihnen. Aber es war so ein Paar aus Wolfsburg, die hatten auch einen Attest dabei, aber die wurden richtig drangsaliert. Und sind wir ins Gespräch gekommen. Jetzt haben wir zwei neue Zuschauer für den Corona-Ausschuss. Auch schon mal gut, ne? dann sagten die, ja, wir sind zweimal geimpft, aber auf keinen Fall machen wir weiter. Wir haben jetzt von so vielen Nebenfolgen bei anderen, bei Freunden oder bei Verwandten gehört, auf keinen Fall lassen wir uns den dritten Schuss verpassen, ne?
Also ist natürlich schon heftig. Aber weißt, ich muss das sagen, ich muss dann sagen, wenn du sowas siehst, ich zeige das mal schnell in die Kamera, wenn du sowas siehst,
gut, das wird die kosmische Gerechtigkeit klären, wie das mit ihr weitergeht, ne?
Also das ist dann schon heftig und das ist momentan schon extrem. Sie haben immer gesagt, in der Schweiz sagen sie auch, 2G kommt nicht. Da sage ich, ja, 2G kommt nicht. Lass mal die Abstimmung vorbeigehen und dann werden wir sehen. In Deutschland sind ja volle Kanne, wird ja das gefordert. Und 2G ist ja der größte Witz aller Zeiten. Die Menschen, die ja rein theoretisch noch beweisen könnten, dass sie gesund sind, dürfen nicht teilnehmen und die anderen haben ein Superspreader-Event, so wie in Köln, wo Tausende von Menschen feiern. Es ist, also wenn du nur 5 Minuten normal denkst, dann musst du sagen, da ist Gaga.
Ja, ich mach's immer der Reihe nach, ja. Aber mach du gut.
Also, wir sind ein bisschen weggekommen, aber nichtsdestotrotz sehr spannend. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal auf den Freitag zu sprechen. Was war am Freitag eigentlich sonst noch los?
Fangen wir mal an mit dem, was uns die beiden Kollegen, das habe ich ja eben schon zusammengefasst, also die Kollegin Virginie, die ist Anwältin, die auch schwer unter Druck steht übrigens. Ihre Kammer macht ihr Stress. Xavier Azalbert, wie gesagt, ist, man könnte sagen, Aktivist, der ist aber auch Journalist. Wer sich erinnert an eine der bekanntesten Zeitungen in Frankreich, das ist François. Das ist er. Er macht diese Zeitung. Also okay. Das ist schon eine große Nummer. Ne? Die beiden haben dann übersetzt, das war Dr. Ariane Villeran, das ist eine klinische Psychologin, Doktor der Psychopathologie. Außerdem ist sie Speaker und Consultant, hat mehr als 25 Bücher geschrieben. Ihre Spezialität ist Bullying, Paranoia, Abuse of Power and the Recovery of Personal Power. Also Mobbing und Machtmissbrauch und wie kriege ich meine persönliche Kraft zurück? Warum machen Menschen überhaupt mit bei so einer kollektiven Illusion, Delusion? Und warum machen manche dabei nicht mit? Ja, sie sagt, hier ist uns eine alternative Realität vorgesetzt worden, die die wahre Realität ersetzen soll. Wir sollen an die alternative Realität glauben. Die neue Logik, die wir hier sehen, ist, dass wir nur noch mit Harassment zu tun haben, also mit ständiger Drangsaliererei. Das ist wahrscheinlich die harmloseste Übersetzung von Harassment. Es ist ein Feindbild aufgebaut worden, auf das wir alle losgehen sollen. Das kann man entweder, kann man einen Menschen zum Feindbild machen, so wie das jetzt mit den Ungeimpften passiert, oder eben ein Virus. Das ist ja der Virus. Das Virus ist der Auslöser für alles gewesen. Das wird deswegen Harassment, es wird uns richtig reingerammt. Mhm. Ne? Es würde nicht funktionieren, habe ich extra gefragt, wenn da jemand in aller Seelenruhe sagen würde, ja, wir haben jetzt hier ein Virus. Da könnte man so oder so reagieren. Wir glauben, das ist der beste Weg, wenn man so reagiert, bla bla bla. Das geht nicht, sondern es muss reingerammt werden. Da muss einer sich hinsetzen, so ein Tierarzt, der sagt, ich bin jetzt hier der Chef im Ring beim RKI und wenn ich euch Befehle ergebe, dann müsst ihr die befolgen. Bloß keine Fragen stellen, sonst kriege ich Angst.
Nichts hinterfragen, Rainer, nichts hinterfragen.
Ihr seid so bescheuert, ihr dürft keine Fragen stellen. Ja, also ich sage es immer ein bisschen härter, als es eigentlich ist, aber im Ende läuft es ja darauf hinaus. Das Ziel dieser Drangsalierei, dieses brutalen Runterprügelns der Message ist, dass die Menschen das tun, was sie ohne diesen Terrorismus nicht tun würden. Es wird gearbeitet mit Erpressung, Einschüchterung und Drohungen, Missbrauch der Macht. Es läuft darauf hinaus, dass du am Ende niemandem mehr traust. Niemandem mehr. Deine eigenen Familie nicht mehr. Wir sehen ja, die Risse gehen durch die ganze Familie. Dein Freundeskreis wird atomisiert sozusagen, wobei wir uns alle darüber im Klaren sind. So richtige Freunde waren die wohl nie, die jetzt von uns verlangen, auch in der eigenen Familie offenbar, verlangen, wenn du hier auf die Feier kommen willst, dann musst du dich impfen lassen und darfst nicht herkommen. Also ist schon eine harte Nummer. Dahinter, und das ist das Interessante an ihrer Botschaft, dahinter steckt bei denen, die das Ganze als Marionette inszenieren. Wir wissen, dass dahinter die Rockefellers, die Rothschilds und noch ein paar Figuren der Vatikan und so weiter stecken. Das wollen wir hier aber nicht ausführen, weil wir sonst zu viele Leute verschrecken. Aber die wir sehen können, die Marionetten, die wir sehen können, die, sagt sie, haben Angst, dass die Bevölkerung merkt, dass sie Scharlatane sind. Jetzt überleg dir mal, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben einmal Herrn Kurz, der ist ja jetzt nicht mehr Kanzler. Wir haben eine Frau Merkel, die behauptet, sie hätte in Physik promoviert. Inzwischen haben sogar daran viele Leute Zweifel. Wir haben einen Herrn Drosten, der sich Professor Doktor nennt, aber ganz gewiss nicht habilitiert hat und mit einiger Sicherheit, sagen wir es mal vorsichtig, ergibt es erhebliche Zweifel daran, ob er überhaupt promoviert ist. Wir haben einen Mann, der immer komisches Zeug brabbelt, hier der Klabauterbach. Ja, also du hast es mit Leuten zu tun, die diese Inszenierung tragen, die also als Marionetten arbeiten, die machen das ja nicht aus eigenem Antrieb, die sehr, sehr angreifbar sind. Das sind, ich weiß nicht mehr, ich glaube, sie war das. Ich glaube, das war Frau Bileran, die gesagt hat, das sind mediokre Leute, bestenfalls. Mediokre Leute. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade einen Artikel irgendwo gelesen, da ist das noch ein bisschen schärfer formuliert. Das sind ganz überwiegend Leute, die nichts können und nichts haben, keine Biografien haben oder, wenn man genauer hinguckt, zwar eine Biografie, die ist aber gefaked. Also das sind Leute, die in der ständigen Angst leben. Man guckt dich um bei den ganzen Politikern. Herr Söder hat ja nur das erste Staatsexamen. Ne? So ein richtiger Jurist ist das nicht. Also, ja, ist doch so. Der hat nicht die Befähigung zum Richteramt. Die hast du erst, wenn du das zweite Staatsexamen geschafft hast. Also, wenn du dir diese Leute anguckst, die leben alle in der Angst, enttarnt zu werden. Mhm. Bei manchen ist das ein bisschen anders. Die haben Angst, dass man ihnen auf die Schliche kommt, weil sie zu Unrecht über sehr, sehr viel Geld verfügen, weil sie entweder Kriminelle oder jedenfalls nicht ganz legale Dinge getan haben, um an dieses Geld zu kommen. Also das hat sie uns erklärt. Da liegt bei diesen Menschen ein großer Teil der Motivation in ihrer eigenen Angst, dass die Bevölkerung merkt, dass sie eben bestenfalls medioker sind oder noch weniger. Das ist Paranoia, das ist Perversion. Viviane hat dann gefragt, ist das denn so, kann man denn sagen, dass die Leute entschuldigt sind? Wissen die vielleicht gar nicht, was sie tun, so ein Drosten oder so ein Klabauterbach oder wie sie alle heißt? Nee, sagt sie, eigentlich würde man schon davon ausgehen können, dass sie entschuldigt sind, aber da die ja genau wissen, was sie tun, weil sie gezielt das tun, was sie tun, auch wenn das aus den falschen Motiven geschieht, also aus dem Motiv heraus, wenn ich jetzt nicht weiter Druck mache, fliege ich auf. Ja. Dass sie genau wissen, was sie tun, auch Menschenleben in Kauf nehmen, zu zerstören. Deswegen sind sie schuldfähig. Das ist natürlich für unsere strafrechtlichen Kollegen von besonderer Bedeutung. Ja, das ist Totalitarismus, der sich dadurch auszeichnet, dass regelmäßig mittelmäßige Leute, die sich selbst schützen müssen, die Frontrunner sind. Drosten, sagt sie auch, schützt sich selbst. Das ist die Mediocrity, die sonst rauskommen würde. Und dann hat sie versucht, Erklärungen dafür zu finden, auf Vivianes Frage, warum machen manche da nicht mit? Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, was sie da so an Sachen gebracht hat? Also es gibt Leute, die haben einfach einen inneren Kompass. Die wissen, was richtig und falsch ist. Da muss ihnen keiner per Gesetzbuch zeigen, das ist verboten und das ist erlaubt. Die haben einen inneren Kompass und die sind nicht darauf angewiesen, in einer Gruppe sich die Sicherheit zu holen, sondern die haben diese Sicherheit. Die merken selber, hier stimmt was nicht und dann lassen sie sich eben nicht innerhalb einer Gruppe vereinnahmen und verführen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was uns oder was diejenigen, die nicht mitmachen, auszeichnet. Die haben diesen inneren Kompass, der ihnen sagt, was richtig und was falsch ist. Ja, diejenigen, die das nicht haben, das hat sie mit einem erstaunlichen Beispiel gebracht, denen kannst du dann sagen, guck mal hier, diese Pflanze, die wächst besonders gut, wenn du da eine Kanne Diesel drüber auskippst. Ja, das glauben die. So ähnlich ist die Situation jetzt. Die glauben absurdesten Blödsinn, den unter normalen Umständen, wenn dieses Harassment-Moment nicht da wäre, würde das ja keiner glauben. Aber in diesem Harassment, wo du keine Orientierung mehr hast und niemandem mehr vertraust, passiert es dann eben, dass du sogar derartigen Stuss glaubst.
Du meinst, das wäre dann so, dann würde dann das auch erklärt werden.
Ja, das halten die dann für richtig. Ja, und das da ist, ach hier, das, oh mein Gott.
Tja.
Also der Totalitarismus, um den geht es hier. Und das hatte uns ja schon Desmet gesagt, Professor Desmet. Das ist was anderes als Diktatur. Totalitarismus gibt es erst seit Anfang des letzten Jahrhunderts. Und dieser Totalitarismus, der arbeitet mit immer neuen Versprechen, mit immer neuen Heilsversprechen, die aber nie erfüllt werden. Wie so eine Karotte, die da vor dem Esel hängt und der Esel geht vor, aber die Karotte bleibt immer gleich entfernt. Du kommst da nie hin. Und der arbeitet damit, dass dieses Heilsversprechen lautet dann, wenn du dich so verhältst, wie wir das von dir wollen, dann wird die Regierung schon aufpassen. Dann passt die Regierung auf, dass das Problem gelöst wird und dann kommst du zurück ins Paradies. Also wir haben es dann bei der nächsten Psychologin Meredith Miller noch ein bisschen deutlicher gehört. Das ist Infantilismus, der da angesprochen wird. Diese Menschen wollen, die das alles glauben, die glauben, oh, wenn da einer sagt, Diesel über die Pflanze und dann wächst sie gut, dann wird das wohl so sein. Das sind Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Hm. Vielleicht auch keine übernehmen können. Das wird man noch feststellen müssen.
Hm. Lass mich das erzählen zu der Meredith Miller. Hm. Also das ist eine amerikanische Psychologin auch, die, kannst du vielleicht kurz
nochmal... Ich mach's dir mal eben auf hier.
Die näher. Sag du mal gerade, dass sie noch...
Warte mal, die ist, das ist eine Psychologin, Trauma-Coach, Autorin, hält sehr viele Vorträge, teaches the mindsets, tools and actions to help others recover after relational trauma. Also hier geht es um die Nähe dessen, was wir hier gerade erleben, zu traumatischen Beziehungen, Missbrauchsbeziehungen.
Ja, und das war, also ich fand das wirklich sehr interessant. Also ich fand es auch besonders, ich meine, mein Vater, das hatte ich ja vielleicht schon mal gesagt, der ist ja selbst, der lebt leider nicht mehr, aber der war ja Professor für Psychologie und hat eben insbesondere das Lehrbuch der Psychotraumatologie geschrieben und hat eben sich sehr stark mit diesen ganzen traumatischen Lebenskonstellationen auseinandergesetzt. Er hat auch mit den traumatisierten Kindersoldaten von Mosambik zum Beispiel gearbeitet und auch die Leute, die in dem Zugunglück eben diese traumatisierenden Beobachtungen machen mussten, dass andere zu Tode kamen neben ihnen oder sie selbst schlimme Wunden hatten und so weiter. Also so, wie man da mit denen arbeiten kann, das hat ihn immer sehr beschäftigt. Also deshalb sind mir diese ganzen Themen sehr nah. Naja, und jetzt die Meredith Miller, was da sehr faszinierend war, sie hatte eben die Verbindung aufgemacht, dass eigentlich das, was wir im Moment erleben, das ist eine traumatisierende und missbrauchende Beziehungsstruktur, die jetzt zwischen quasi der Regierung und den Bürgern besteht und vergleichbar mit einer Konstellation, wie wenn man eine individuelle missbrauchende oder ausbeuterische Beziehung hat. Also zum Beispiel jemand, der geschlagen wird oder der immer verbaler Gewalt ausgesetzt ist. Und es ist ganz, ganz ähnlich, dass diese Menschen nicht in der Lage sind, sich aus diesen Beziehungen zu lösen, weil sie sich eben das zurecht schönreden. Und wenn man dann kommt und dann zum Beispiel, sie macht das Beispiel eben, die Schwester oder irgendwie jemand anderer Freundin sagt, Mensch, der ist doch total fies, der macht das immer so und so oder der schlägt dich doch, da hast du ein blaues Auge gehabt, ja, und dann hat er doch das und das gesagt und so weiter, dann kommen die mit so lahmen Entschuldigungen an, ja, Mensch, war da schlecht drauf oder nein, war ein Unfall oder war das und das oder so, und wenn man dann weiter nachbohrt, dann geht es eben sehr schnell in eine Abwehrhaltung, wo das eben total zurückgewiesen wird, und da meinte sie, das ist eben das Phänomen der kognitiven Dissonanz natürlich, das da einsetzt. Man will dann sich den Rest an Illusionen, dass es doch schön sei, Das will man sich nicht verderben lassen. Und wenn man das jetzt mal anwendet auf die konkrete Situation, ist es ja genau so. Die Leute sind quasi in dieser Situation. Eigentlich ist die total missbrauchend. Sie kriegen allerlei, sie müssen sich die Kaffeefilter da aufsetzen, sie lassen sich in eine Impfung reinquatschen und so weiter. Und eigentlich sind das Sachen, wo es eigentlich himmelschreiend ist und wo sie sagen würden, was wird denn da mit mir getan? Sie können es aber nicht sehen, weil es eben so schlimm ist, dass man sich jetzt eingestehen müsste, also meine Beziehung oder jetzt hier eben meine Regierung, die doch eigentlich das Gute für mich wollen müsste, will das eben gerade nicht oder jedenfalls lebt sie es nicht, aus was für Gründen auch immer. Und dann werden die Leute hier häufig, wenn man dann weiter nachbohrt und guckt jetzt doch das mal an und das und die Impfung hier und so, dann werden die ganz aggressiv, weil sie es nicht aushalten können. Also sehr interessanter Aspekt. Und zusätzlich kommt eben natürlich noch diese Thematik Stockholm-Syndrom, dass man im Prinzip in dieser schlimmen Situation ja manchmal sogar erst eine quasi Liebesbeziehung oder Nähebeziehung entsteht aus dieser Situation, weil man auch da eben sich identifiziert mit der Täterseite, um es eben irgendwie ertragen zu können, dass da doch noch was Gutes sein könnte oder die Person das aus irgendwelchen Gründen macht oder es eben doch nicht so meint oder so irgendwas. Ja, diese seltsame Identifikation. Dann haben wir sie gefragt, wie man denn da eventuell rauskommen könnte, ob man da helfen kann. Und da meinte sie, das geht eigentlich nicht. Das ist tatsächlich so, dass die selbst an einen Punkt kommen müssen, wo es so schlimm wird, dass sie einfach nicht mehr weggucken können. Und dann eben wie auch jemand, der in einer Sekte festhängt oder in einer Drogenkonstellation oder so, der einfach sagt, ich kann diesen Weg nicht mehr gehen und sich dann selbst da rauslösen kann. Und das ist, ich denke aber in dem Moment, also unsere Arbeit, glaube ich, ist extrem wichtig, weil in dem Moment, wo die Leute eben anfangen, zum Beispiel, weil sie jetzt schlimme Impfschäden miterleben oder sich aus anderen Gründen eben sagen, das wird hier jetzt so absurd, ja, wenn ich im Wiener Café plötzlich irgendwie mit lauter Polizeibeamten in voller Munition, also voll
Mit
armoriert, ja, mit
Maschinengewehren, ja.
Maschinengewehren, die mich da auf irgendeinen Impfausweis kontrollieren wollen, wenn mich sowas vielleicht erweckt, weil ich sage, was ist denn hier los, ja, dann ist eben wichtig, dass wir dann mit diesen Informationen zur Verfügung stehen und die Leute dann eben genau solche Sachen bei uns finden können. Das ist also, glaube ich, von zentraler Bedeutung. Vielleicht
Aber
nicht.
wenn du das jetzt
Ja.
sagst, das ist ja sehr gut erklärt, kann ich nachvollziehen. Das würde aber auch heißen, dass wenn man merkt, dass diese Menschen in diesem Stockholm-Syndrom oder in dieser kognitive Dissonanz ist, da kommen wahrscheinlich wir gar nicht direkt dran. Da muss man wie loslassen und warten, bis dieser Mensch ein spezielles Ereignis hat. Sei das durch einen Tod von einem Verwandten, sei das selber Nebenwirkungen oder sei das eine Absurdität und du sagst, hey, das geht jetzt gar nicht, dass es wie Klick macht. Aber ich glaube, wir dann mit irgendwelchen Informationen oder was auch immer oder Gespräche werden wir diese Menschen gar nicht erreichen können.
Ja, das ist genau richtig, das meinte sie auch. Aber ich glaube, man muss natürlich sehen, wir haben ja eine vielschichtigere Konstellation im Moment. Wir haben ja vielleicht 30%, die jetzt total festhängen auf dem Trip und die eben das gar nicht sehen können. Ja, das werden diese Leute sein, die eben zutiefst in so eine missbrauchende oder ungesunde Beziehung verstrickt sind, jetzt mit der Regierung in dem Fall halt, ja. Aber dann gibt es ja Menschen, die sich ja, sagen wir mal, zum Beispiel haben impfen lassen, aber einfach nur, weil sie vielleicht irgendwas beitragen wollten oder weil sie eben durch den Arbeitgeber unter Druck waren. Oder Leute, die ja was sehen, also auch von den vielen Whistleblowern oder sonstigen Leuten, mit denen wir auch hinter den Kulissen zusammenarbeiten. Das sind ja viele Leute, die das sehen, aber die nicht direkt draußen sind, weil sie es jetzt aus bestimmten Gründen nicht können. Aber die sind ja quasi on the fence. Die sind ja im Prinzip schon in diesem Aufwachprozess oder da sogar schon relativ weit fortgeschritten. Und diese Leute können wir alle erreichen. Und dann haben wir natürlich noch die 30%, die jetzt so wie wir die Sache doch wahrscheinlich ziemlich stark durchschauen. Und für die Leute ist einfach wichtig, glaube ich, dass sie bei der Stange bleiben und jetzt eben nicht verzweifeln und sich eben nicht in eine Impfung reinquatschen lassen, sondern eben wirklich sagen, also das ist auch wichtig, dass ich das nicht tue, weil ich eben auch tja, vielleicht zur Verfügung stehen kann später, wenn es den anderen nicht gut geht oder wenn eben auch das Ganze kippt. Da braucht man auch Leute, die integer geblieben sind. Ja, also ich glaube,
Definitiv.
das ist total wichtig. Aber ich glaube, also auf die, die jetzt ganz, ganz tief verstrickt sind, da muss man im Moment wahrscheinlich wirklich nicht Energien verschwenden. Aber ich glaube, das tun wir ja auch in dem Sinne nicht. Wir bieten sie ja im Prinzip die Informationen allen an. Aber ich glaube, wenn die Leute jetzt eben erwachen, ist es unglaublich hilfreich und wichtig, dass eben diese Stimme zu hören ist.
Das ist ein sehr guter Punkt. Wie ging es dann nachher weiter? Wer war denn nachher noch zu Gast?
Wir haben, lass mich noch mal kurz erklären, weil eine Ergänzung würde ich noch machen. Mit rationalen Argumenten kannst du diese Leute jedenfalls nicht mehr erreichen. Sie sagt, da braucht man ein emotionales, schockierendes, emotionales Erlebnis. Sie unterscheidet da zwischen dem Frontal Cortex und dem Primal Brain. Also die Vernunft ist hier ausgeschaltet, sondern du gehst nur noch über Emotionen von einer. Sie sagt, es könnte vielleicht passieren, dass wenn wir jetzt von einer Krise in die nächste rutschen, wenn Sie jetzt eins auf die nächste stapeln, also das nächste kommt dann die Klimakrise oder irgendwas hier, Versorgungskrise, ne, irgendein Kram, das könnte sein, dass es dann etlichen Leuten reicht. Das ist eine Variante. Aber ansonsten läuft das wie so ein, also diese Nummer war schon ziemlich beeindruckend. Es ist wie in einer abusive relationship. Also ich selber habe das vor kurzem nicht persönlich erlebt, aber über jemanden, der mir sehr nahe steht, habe ich erfahren, dass dieses Mädchen eine Freundin hatte, die in einer solchen abusive relationship war. Das ging hin und her und hin und her und immer wieder war sie vollkommen zusammengeprügelt. So, und jetzt vor ein paar Wochen hat der Mann sie dann umgebracht. Das ist dann das schockierendste Erlebnis überhaupt, aber leider kommt es zu spät. Also diese abusive cycles, die laufen so: Du kriegst einmal das Love Bombing, also die ganzen Komplimente und vielleicht auch Geld, damit du dir irgendwas kaufen kannst. Jedenfalls wirst du die ganze Zeit umschwärmt. Und dann gibt es die Devaluation. Das ist der Cycle, wo du dann niedergemacht wirst, du bist dreckig, du bist krank und so weiter. In diesen Beziehungen läuft das ja so. Und genau das Gleiche machen die mit uns. Das führt zur völligen Destabilisierung. Weißt du, lässt ein bisschen locker, dann, nee, also wir reden ja nicht über Impfzwang. Ah, vielleicht ja doch. Aber vielleicht brauchen wir gar keinen weiteren Lockdown. Oh mein Gott, jetzt sind aber die Zahlen wirklich schlecht. Ich fürchte, wir brauchen Lockdown. Also diese mit rationalen Dingen nicht mehr auflösbare Geschichte, die kannst du nur noch mit einem schockierenden Erlebnis hinkriegen oder wenn du sowieso schon da bist, wo wir eben auch sind. Sie sagt aber auch, wir werden hier eine Epidemie von Mental Illnesses haben. Eine Epidemie, weil viele Leute sind längst jenseits dessen, was man noch als vernünftig bezeichnen kann. Die brechen psychisch auseinander. 600% mehr Alkoholprobleme gibt es in den USA. Einen massiven Increase in Selbstmorden, in einem Monat so viel wie sonst nur in einem Jahr. Das hatte ich letztes Jahr schon gehört, als wir da von einer Uniklinik, was in der Nachbarschaft von uns gehört haben. Drogenmissbrauch nimmt massiv zu. Beziehungen werden auseinandergetrieben. Ja, das Ziel von allem ist die totale Kontrolle, genau wie in einer abusive relationship, die totale Kontrolle, damit du nicht mehr rauskommen kannst. Ja.
Krass.
Dann kam die ganz große Nummer. Achso, ja, und wir brauchen einen Nürnberger Prozess. Viviane und ich arbeiten daran, mit Kollegen, internationalen Kollegen, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Und es wird auch ein richtiger Prozess. Das wird nicht nur ein Spiel. Aber das kostet ein bisschen Aufwand. Aber wir sind dran. Ne? Wir wollen da jetzt keine Details bringen, weil wir wollen, dass das Ganze sich in Ruhe weiterentwickeln kann. Das passiert auf jeden Fall.
Sehr gut.
Danach kam jemand, der war sehr outspoken. Plamen Paskov hieß der oder heißt der vielmehr. Das ist einer von den osteuropäischen Politikern, in diesem Fall ein Bulgare, geopolitischer Analyst, Politiker und Tierarzt. Ich habe ihm gesagt, Mensch, ey, wenn es soweit ist,
Hey.
wir haben so ein RKI, da redet einer immer nur dummes Zeug. Du machst hier sehr viel Sinn. Wenn du Lust hast, komm rüber zu uns. Der hat uns das große Bild der politischen Situation in Bulgarien aufgezeigt, hat was darüber erzählt, wie es mit den Impfungen ist. Inzwischen gibt es die dritte Wahl in diesem Jahr in Bulgarien. Es gibt eine echte Krise in diesem Land. Andererseits kommt man offenbar ganz gut ohne funktionierende Regierung aus. Das ist einer von denen, die gesagt haben, ja, bei euch in den westeuropäischen Ländern, ihr kennt das nicht mehr, aber wir wissen, dass man den Regierungen nicht trauen kann. Deswegen ist das für uns nicht so eine Überraschung, was wir jetzt hier gerade erleben, dass sich die eine oder andere Regierung schlichtweg kaufen lässt und vor den Karren der Verbrecher spannen lässt. Er sagt, die Regierung in Bulgarien, das gilt dann für alle anderen auch, hat keinerlei Autorität für das, was sie machen. Es gibt da eine medizinische Desinformation. Dagegen arbeiten Sie mit einer eigenen Aufklärungskampagne an, mit echten Medien, die Sie da auch haben, die Sie auch einsetzen können. Bei denen haben die Mainstream-Medien gar nicht so einen Einfluss wie bei uns, sondern da sind jetzt schon, sagt er, sind es die alternativen Medien, bei denen sich die meisten Menschen informieren. Deswegen haben die auch nur eine Impfquote von offiziell, was war das, 15%
oder so? Ich glaube 20% offiziell, ja. Aber er meinte das. Ich glaube, nur 5% real
geimpft. Wow. So wie in Afrika. Die haben eine Impfquote von 5%.
Ja, das kommt hin. Das kommt hin. Ja, also er hat mit einer Gruppe von Aktivisten, Politikern, die auch als Aktivisten unterwegs sind, haben die mehrfach gewählte Politiker, Minister quasi in ihren Büros gestellt und zur Rede gestellt und gesagt, hey, wir sind diejenigen, von denen du abhängst, nicht umgedreht. Und wenn wir sagen, geh nach Hause, dann gehst du nach Hause. Also er hat das sehr dramatisch und aber auch, also ich glaube ihm das, er hat das sehr eindrucksvoll geschildert, dass sie das Volk sind und dass dieses Volk in Bulgarien offenbar tatsächlich die Möglichkeiten hat, weil man da eben etwas ja, misstrauischer ist und deswegen eben klarer sieht, die Möglichkeiten hat, die andere Seite unter Druck zu setzen. Ja, wie gesagt, der war sehr outspoken. Wir haben zum Schluss, weil wir wollen es hier nicht ausdehnen, wir haben zum Schluss dann noch 7-8% Vaccinations überhaupt. Ne? Das ist richtig, was du gesagt hast. 7-8% echte Vaccinations. Trotzdem gibt es viele Opfer, sagt er, von den Impfungen, weil nämlich die sogenannten Celebrities das vor laufender Kamera machen und das waren wohl echte Impfungen und plötzlich wurden sie nicht mehr gesehen. Da waren sie dann eben weg. Er hat dann noch ein paar Geschichten erzählt über Freunde und Verwandte in Ungarn. Er hat uns erzählt, dass er auch viel Erfahrung in Russland hat und dass er inzwischen davon ausgeht, dass auch Putin, der zwar einer der reichsten Männer, vielleicht sogar der reichste Mensch der Welt ist, dass auch Putin eigentlich nur eine Marionette ist, der sozusagen wie ein Kolonialgouverneur das in seinem Land machen darf, was er eben für richtig hält, mit gewissen Einschränkungen. Das können wir nicht überprüfen. Wir haben das eben uns angehört. Mhm. Zum Schluss hatten wir nochmal den schon oft bei uns gewesenen Kollegen Wilfried Schmitz dabei. Willst du das nochmal erzählen, Viviane? Connectinglife.org?
Was er ja, also zusammen mit Eleonora Fischer, die haben eine Organisation aufgesetzt oder eine Webseite, connecting-life.org. Und das ist im Prinzip so eine Art Börse, wo man eben alles Mögliche finden kann. Also Freunde, vielleicht auch ein Partner fürs Leben. Ich glaube, diese Partnervermittlung, die war nur für Ungeimpfte, weil er gesagt hat, dass die Ungeimpften im Moment eben schon gewisse Bedenken haben, sich mit den Geimpften da einzulassen. Naja, also muss jeder selber sehen. Und dann kann man aber auch alle möglichen anderen Sachen. Also es gibt auch, ich glaube, Hilfsangebote, wenn man da jemanden sucht, der irgendwie unterstützen kann bei Sachen oder man selber. Dann gab es insbesondere auch für Kinder gab es viele Angebote, dass man gemeinsam jetzt irgendwie Laternenumzug oder sonst was machen kann. Also im Prinzip kann man da alles suchen und finden, was man so braucht, um sich vielleicht auch jetzt wieder irgendwie etwas neu orientieren zu können. Also es klang ganz spannend und ich glaube, man kann sich da mal rumdrücken auf der Website. Das ist im Moment alles ehrenamtlich oder auch eigentlich so ausgelegt.
Ja, die beiden machen das mit so einem kleinen Team und die machen das wirklich alles ehrenamtlich, müssen natürlich aufpassen, die überprüfen jeden, mit dem sie arbeiten, damit dann nicht irgendeiner sozusagen als Infiltrat eindringt. Ich fand das toll, dass er sagte, ja, oder wir treffen uns zum Essen. Es gibt ja Leute, die können richtig gut kochen. Dann brauchst du gar kein Restaurant. Also ich habe Freunde, die sind besser als jedes Restaurant. Und wenn ich mir immer überlege, wie laut das in manchen Restaurants ist, nicht in allen, ne, da könnte das eine Alternative sein. Man trifft sich einfach zu Hause mit 10, 12 Freunden und dann kocht man da zusammen. Mit Wohnen kann man weiterhelfen. Es gibt ja Menschen, die verlieren ihre Wohnung, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Es gibt Menschen, die haben ein Schwimmbad, sagte Wilfried. Vielleicht lassen die mal andere da drin schwimmen. Ja, why not? Also es gibt alles Mögliche, was man zusammen tun kann. Connecting Life ist das Gegenteil von Social Distancing. Social Distancing ist schon ein horrender Blödsinn in sich, denn das Soziale, was wir eigentlich sind, wir sind ja soziale Wesen, kriegt man doch nicht hin durch Distancing. Ne? Ist auch wieder so ein Euphemismus, würde Vera Sharaf sagen. Da wird uns suggeriert, dass das Trennende eigentlich was Soziales ist, was aber auf den ersten Blick Schwachsinn ist. Dazu muss man nicht irgendwas studieren, das weiß man einfach. Ich weiß nicht mehr, wer das war, der gesagt hat, die gebildeten Leute sind weniger in der Lage, das zu durchschauen, als die Normalbürger, in Anführungsstrichen, die noch eine bessere Beziehung zur Realität haben.
Das glaube ich, verschiedene Leute gesagt hat. Ich glaube, dass diese
Bilerin, ne? Ariane Bilerin war das, glaube ich auch, ja. Ja, ja, deswegen, also die ganzen Taxifahrer, mit denen ich gesprochen habe, die haben es alles durchschaut.
Übrigens, ich habe da noch ein aus das Video mal gesehen. Todeszahlen weltweit vor und nach Covid-Massenimpfung. Die 50 Sekunden, hast du das mal gesehen? Das lohnt sich mal. Warte, ich bringe das mal. Moment. Schau das mal an. Gutes Video, finde ich.
Ja, böse.
Böse. Sehr böse. Böses Video, ja. Aber es ist leider so, vielleicht sind das so Momente, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ups, was ist denn da los? Jetzt bin ich wirklich mal motiviert, selber zu recherchieren. Ich habe es gerade in meinen Kanal gestellt. Übrigens, vielen Dank an alle, die heute dazugekommen sind. Ich gehe Richtung 94.000. Es geht ja nicht um mein Ego, es geht darum, dass wir da ein bisschen aus der Bubble rauskommen, habe ich heute schon mal gesagt. Wir müssen aus dieser Bubble raus. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo wir uns Gedanken machen müssen. Wie kommen wir aus unserer Bubble raus? Weil das ist wahrscheinlich einer der Key-Faktoren.
Ja, es ist so, dass wir nur das tun können, was jeder von uns tun kann. Aber jeder von uns kann das tun. Und jeder von uns kann Informationen weitergeben, die er hat. Gegenüber oder denen jedenfalls, die bereit sind zuzuhören. Das macht jedes Mal einen Unterschied. Ja. Das ist, was wir da machen, das ist manchmal echt anstrengend. Ne? Also wir müssen ja nicht 5 oder 6 Stunden sowas machen, aber das ergibt sich meistens so. Aber es muss sich auch niemand 5 oder 6 Stunden hintereinander angucken. Das kann man auch in ein paar Tagen verdeckt machen. Das machen auch viele. Ja. Das ist wichtig, weil ich glaube, es sind nicht die Gerichte, die das schaffen, schon gar nicht die Deutschen, sondern die können hinterher aufräumen. Und wahrscheinlich müssen wir das mit unserer eigenen neuen Justiz machen. Sondern es sind die Menschen. Es sind die Menschen. Es ist immer wieder dieses Bild mit dieser Planke, wo einer sagt, ich mache hier nicht mehr mit. Wenn das alle täten, dann würde das ganze Spiel vorbei sein.
Sehr wichtiger Punkt. Was mich natürlich noch interessieren würde, ihr seid jetzt in Polen. Morgen, glaube ich, ein sehr interessanter Tag. Was könnt ihr darüber sagen, ohne zu viel rauszuplaudern? Das müsst ihr jetzt entscheiden. Was darf man da? Könnt ihr aus dem Nähkästchen plaudern irgendwas?
Also ich glaube, wir haben die Erlaubnis, das schon zu sagen.
Ja. Cool.
In Polen ist nämlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt worden, der jetzt morgen seine Arbeit aufnimmt. Und wir sind eingeladen, um die zu beraten, wie das am besten gemacht wird. Und wir werden die mit allem, was wir können, briefen und auch mit entsprechenden Fragen dann auch ausstatten, weil ich ja zum Beispiel gesehen habe, als ich bei dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss vom Land Brandenburg war, also wie Drosten sich da gewunden hat wie ein Aal und tatsächlich auch Ausflüchte benutzt hat. Und da hätte man, wenn man gewusst hätte, wie man nochmal eine Nachfrage setzt, hätte man ihn auch sehr gut zu fassen bekommen. Und es ist dann auch so halb aufgeflogen, aber ich glaube, da kann man wirklich, indem die Fragen sehr, sehr gut vorbereitet sind, kann man da eine ganze Menge Sachen erreichen. Und das ist auch toll, dass dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss, der ist auch auf lange Zeit angelegt, also der soll auch ein Jahr glaube ich, ungefähr laufen und wahrscheinlich
Mindestens hat er gesagt,
mindestens
ne?
ein Jahr mit monatlichen Sitzungen, wo dann immer wieder neue Themen besprochen werden. Und das ist eben ganz was anderes als diese lächerliche Anhörung, die wir da in Deutschland mal hatten, von, ich glaube, einem Tag, was mal gelaufen ist. Das ist also absolut grotesk, wo natürlich auch überhaupt gar nichts Relevantes dann herausgekommen ist. Nee, das ist ein sehr gute Sache. Und da gibt es auch viel mediales Interesse, auch hier von sozusagen offizielleren Medien in Polen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil vielleicht ist da auch die polnische Mentalität auch ein bisschen krasser als in Deutschland und ein bisschen zupackender. Und ich glaube, dass das toll sein kann oder wir denken, dass da sich viel auch auch für den Westen ergeben kann oder für andere Länder ergeben kann, für die ganze Welt aus dieser Sache in Polen.
Also das klingt natürlich mega, weil ich denke, das ist eine Riesenchance. Wie ist es eigentlich dann in Polen? Wie kann man sicherstellen, dass es so ein bisschen unabhängig oder so ein bisschen neutral ist? Das ist ja wieder das Gleiche. Theoretisch können da wieder die falschen Parteien zusammenkommen. Läuft das in Polen anders? Hat man da Hoffnung?
Also zumindest ist es so, dass auch hier die Mainstream-Medien offenbar auf derselben Linie sind wie unsere. Wir wissen ja inzwischen, es gibt, glaube ich, sechs große Gruppen, die weltweit die gesamten Medien beherrschen. Also es sind, ich glaube, fünf oder sechs große Gruppierungen. Aber daneben kommt es nicht zu dieser Hetzkampagne, wie wir sie sonst auch in der Politik hier bei uns in Deutschland haben. Es sind hier nur die Mainstream-Medien. Wir haben mit einem Professor für Philosophie gesprochen, der sagt, ich kann das bei uns machen an der Universität in Lublin, glaube ich, heißt das. Und die meisten Menschen hören mir zu. Ab und zu kriege ich mal irgendwie so eine kleine Schelte, aber nichts, was auch nur ansatzweise vergleichbar wäre mit den Hetzkampagnen, die bei uns in Deutschland losgetreten werden von diesen seltsamen sogenannten Faktencheckern, wie zum Beispiel diesem, wie heißt er da von der ARD, na ist ja auch egal, oder Volksverpetzer oder so. Sowas in dieser Weise gibt es hier nicht. Und das Erstaunliche, noch nicht mal die Antifa, die ist eine echte Antifa. Ne? Die lassen sich nicht wie in Deutschland kaufen, sondern
Ja.
hier gibt es eine echte Antifa, die sich gerade nicht gegen das Volk richtet. Ja? Und deswegen hoffen wir, dass mit dem, was wir machen, hier noch ein bisschen was in Gang gesetzt wird.
Und was auch noch gut zu sein scheint, ist, dass werden wir auch noch Näheres zu erfahren, aber dass wohl auch ein groß oder viele Wähler auch aus dem Bereich dieser regierenden Partei PiS heißt die, dass die sich jetzt auch teilweise Maßnahmen kritisch darstellen. Und insofern hat die Regierung auch ein bisschen Angst, dass da ihnen auch die Leute von der Stange gehen könnten. Und ich glaube,
Okay.
das ist also insofern ein gutes Klima dafür jetzt eben mit entsprechenden Aufklärungskampagnen quasi hier nochmal nachzustechen.
Also das ist eine super Sache, das klingt natürlich gut, vor allem wenn das mediale Interesse da ist. Vielleicht geht das dann auch ein bisschen weiter, dass weitere Länder folgen könnten. Das wäre natürlich top, weil wir brauchen die internationale Vernetzung. Das ist ein gutes Stichwort. Wenn ihr auf meiner Homepage spiegel.tv geht, da gibt es, wir haben 40 Ländergruppen mittlerweile, wo ich versuche, Menschen, die in dem Land leben, zusammenzubringen, dass man das dann auch später, wenn ihr möchtet, dann natürlich dieses Knowledge weitergibt. Meldet euch bitte an, dass man natürlich da profitieren kann. Ich habe auch eine Polengruppe, gibt es bei mir auch, dass man da, weil ich möchte irgendeinen Artikel reinstellen, sagen, hey, bitte könnt ihr mir das überprüfen, weil ich traue diesen Medien nicht mehr. Und ich denke, wenn wir das neue System aufbauen, wir brauchen ja alles neu, unter anderem auch Medien. Wir brauchen zuverlässige Leute, die vor Ort sind und das berichten können und so weiter. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir jetzt schon da ein Netzwerk aufbauen. Und ich denke, ihr werdet auch euer Netzwerk weitergeben von den Experten an die Polen, dass sie dann auch, wie ich denke, wie vielleicht mal mit dem Wodarg oder mit dem Suchere Bakti auch mal ein Interview führen können, weil das sind ja dann genau das, was sie brauchen.
Auf jeden Fall, Wolfgang ist sogar auch morgen involviert. Der wird zugeschaltet und wir haben auch schon angeboten, natürlich, dass wir die Gutachten, die uns jetzt vorliegen, dass wir die auch ins Polnische übertragen können. Und auf jeden Fall werden wir die massiv munitionieren mit allem, was die brauchen, um diesen Ausschuss professionell managen zu können und eben genau nicht in diese auch verbalen Fallen reinzulaufen, die da immer von der Gegenseite oder dem Mainstream da gebracht werden. Ja.
Ja, coole Sache. Wie sieht's aus nächsten Freitag? Ganz kurz hast du was angesprochen. Wollt ihr schon was sagen, was man erwarten kann? Thema? Glaube ich, Viviane ist immer die Titel macht, oder?
Ja, sie macht
Das
immer den
stimmt, ja.
Titel.
Naja, nicht allein, mit Corwin zusammen.
Ja. Die Leute können das sehen. Also es werden wohl ein paar Politiker da sein. Ne? Also ich glaube, der eben angesprochene, die beiden Mitglieder des Europäischen Parlaments, Herr Sinčić und Herr Teres, das eine ist ein Kroate, das andere ist ein Rumäne, sehr gut informiert, die beiden, auch sehr eloquent. Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Also es werden immer mehr Politiker, die sich äußern. Ich finde am interessantesten immer die Sachen mit den Psychologen, weil das ist hier eine reine Psychoterrormaßnahme. Ne? Ohne diesen Psychoterror transportiert durch die Medien. Und da sind wir ja eigentlich schon in der Parallelgesellschaft, Roger. Was die Medien angeht, sind wir schon sehr weit fortgeschritten, was das den Aufbau von parallelen Medien angeht. Es gibt ja auch unter den sogenannten Geimpften immer mehr Leute, die sagen, ARD und ZDF, bleibt mir aus dem Fell. Wir gucken uns die Informationen, die suchen wir uns da, wo wir sie finden. Ja. Und das ist nicht da bei ARD und ZDF. Ne?
Ja. Also ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Das ist, ich sehe das Ganze auch eine riesige Chance. Ich glaube, wir drei sind uns einig, die Welt, diese alte Welt, die wir hatten, die möchten wir nicht mehr, also ich möchte sie nicht mehr. Es muss eine neue geben, definitiv. Und so gesehen ist es eine riesige Chance für die ganze Menschheit. Ich glaube, es wird noch ein bisschen holprig, diese Winter, das könnt ihr mir vorstellen, weil dieser Erwachprozess oder dieses Bewusstseinssprung oder Erkennen, was da abgeht, das sind für viele Menschen sehr, sehr schmerzhaft sein wird. Es werden auch wahrscheinlich viele Menschen auch noch sterben werden, leider, wenn die Experten recht haben. Und mit dieser Boosterimpfung wissen wir mittlerweile, dass ja das Immunsystem bei jeder Boosterimpfung auch sogar auf der Zeitachse immer weiter zurückgeht. Dann ist natürlich Weihnachten und Neujahr vielleicht nicht so eine tolle Zeit. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Chargen verschieden sind. Vielleicht, das habt ihr auch schon angeschaut, dass die verschiedenen Chargen verschiedene, zum Teil Inhaltsstoffe drin haben mit den Nebenwirkungen und so weiter. Das muss man beobachten. Vielleicht noch interessant, Rainer, wie sieht's aus mit der Untersuchung, wenn wir schon bei diesem Genexperiment sind? Wie sieht's aus mit der Untersuchung mit dem diese Prepper, also diese Impfstoffe? Hast du da irgendeine Neuigkeiten? Weil das wäre ja auch ein Key Point.
Du hast es dir vorhin gerade erzählt.
Ja, also es ist so, wir haben noch nicht ganz, also es wird in Kürze wird es wie will man sagen, eine Fortführung der kann man eigentlich auch schon sagen, der Pathologiekonferenz. Es wird nochmal kommen neue Erkenntnisse und die sind sehr interessant. Also ich will dem jetzt auch nicht so vorweg vorgreifen, aber
alles gut.
Das ist auf jeden Fall, da verdichten sich die Hinweise, dass das eben schon auch möglicherweise in diesem auch in diesem Krebsbereich, dass da eben wirklich sich auch was doch relativ Beachtliches tut. Und also vor dem Hintergrund, das ist schon sehr beängstigend, aber wir werden die Sache natürlich nochmal, bevor wir da final was sagen können, eben auch nochmal ein bisschen mehr verdichten. Und dann wird das auch in absehbarer Zeit, also es ist schon Anfang Dezember, wird Neues vorgestellt werden.
Also wir haben eine Wissenschaftlerin, wir sagen den Namen aber nicht, die hat tatsächlich den Inhalt der Vials, der Dosen genommen, also die Impfstoffe in Anführungsstrichen und die zusammengeführt mit, was war das, mit irgendwelchen...
Ja, mit so Krebszellen und...
Und die ging dann explosionsartig ab, ne?
Also das ist nicht in jedem der durchgeführten Experimente so gewesen, aber eben in bestimmten Konstellationen war das so. Hm. Und das ist natürlich allein schon hochbedenklich, dass das eben so sich entwickeln konnte. Also da muss man, ist ganz klar, dass das muss man weiter untersuchen und eben nochmal gucken, wie das dann, also ob das sich jeweils reproduzieren lässt und unter welchen Bedingungen das dann ist und was das dann für den lebenden Menschen bedeutet.
Vielleicht eine Abschlussfrage. Ein großer Punkt ist das Reinisolat, wo er bis jetzt immer noch nicht wirklich da ist. Ich hatte letztes Mal Marko Kovic bei mir im Interview, eher ein Gegner, fand ein Diskurs statt. Der hat natürlich viele Links geschickt, dass dieses Reinisolat existiert. Das spanische Gericht hätte das nicht behauptet und so weiter. Habt ihr da irgendwelche News? Ist man da auch dran? Weil ich glaube, China hat es bestätigt, CDC hat es bestätigt, dass sie nichts haben. Spanien anscheinend auch. Weil das ist ja auch so ein Keypoint. Wie geht es da weiter? Weil wenn kein Reinisolat gibt, dann glaube ich, sind wir uns einig, wird schwierig.
Das ist eine Sache, die über die echt hin und her gestritten wird. Wir haben eine Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, wir sollten uns an diesem Streit gar nicht erst aufhalten.
Okay.
Schlichtweg deshalb, weil es eine, also für mich, der das als Nicht-Biologe nicht wirklich beurteilen kann. Also wir beide als Anwälte, sie weiß mehr als ich, aber trotzdem, wir können das nicht aus eigenem Sachverstand erkennen. Mhm. Was ich aber sehen kann, ist, dass es offenbar kein, wie soll ich sagen, mit meinen laienhaften Worten, kein natürliches Isolat gibt, sondern nur eins, was mithilfe von Computermodellen irgendwie zusammengefriemelt wurde. Das überzeugt mich persönlich nicht. Aber wenn die Wissenschaft sagt, das ist ein Isolat, dann von mir aus. Für unsere Rechtsstreite kommt es nicht drauf an, weil wir die ganze Zeit immer auf dem Standpunkt gestanden haben, dass es überhaupt keine Fälle gibt, sondern dass diese Fälle generiert wurden mit Hilfe des Drosten-Tests, die nach allem, was wir jetzt wissen, nahezu zu 100% False Positives gewesen sind. Die brauchten eben falsch positiv, die brauchten eben Fälle, auch zur Not eben falsch positive, weil sie diesen internationalen Gesundheitsnotstand erklären wollten, weil sie nur mit diesem internationalen Gesundheitsnotstand am Ende die Impfung durchführen können. Mhm. Also das reicht mir aus, um im Gericht damit punkten zu können. Und wenn das in den deutschen Gerichten nicht geht, weil das so bleibt, wie es sich jetzt gerade abzeichnet, dann wird es auf jeden Fall in den internationalen Gerichten in den USA, da gibt es schon noch eine Reihe von sehr unabhängigen Richtern, da wird es funktionieren. Da hat es ja, es hat ja eine Vorgeschichte, da hat es ja mit VW und Deutscher Bank auch finanziert. Die mussten sich da am Ende entschuldigen, während die deutschen Gerichte gesagt haben, nee, alles harmlos, das Auto fährt doch, Diesel, nee, fährt doch. Haben die Amerikaner dann gesagt, oh, das ist jetzt ein bisschen viel, was ihr euch hier geleistet habt, das kostet euch jetzt einen zweistelligen Milliardenbetrag und dann stellt euch bitte mal hier hin und entschuldigt euch mal öffentlich. Das haben die getan. Das ist dann der Moment, wo auch deutsche Gerichte nicht mehr sagen können, das ignoriere ich jetzt mal alles. Und wir gehen davon aus, dass es auf diesem Wege durch die internationale Zusammenarbeit eben auch in Deutschland ankommen wird und sich niemand mehr entziehen kann. Aber die Frage, Isolat hier oder ja oder nein, ich persönlich bin nicht überzeugt, aber ich bin nur Jurist und ich will mich da nicht festlegen, weil es wirklich im Ergebnis nicht drauf ankommt. Das ist alles ein Hoax, um es mal so zu sagen.
Ja gut, ob es jetzt gar keine Fälle gibt, man weiß es nicht genau. Was aber interessant
ist... Nein, Fälle gibt es, das bestreitet keiner. Aber das Isolat, ob es das gibt oder nicht.
Ja, also was ich noch interessant fand, jetzt noch einen, da sind wir gerade dran, das nochmal ein bisschen zusammenzustellen. Es gibt ja schon diverse Untersuchungen, dass die schweren Verläufe, dass die insbesondere dann aufgetreten sind, wenn die Leute Co-Infektionen hatten. Also was ja eigentlich nicht gemacht worden ist, eben diese Multiplex-Abcheckungen, die man da eigentlich machen müsste, was die Leute so haben. Und da scheint es wohl so gewesen zu sein, dass bei einer Studie, da sind 50% der Leute, die da schwer erkrankt, richtig schwere Verläufe hatten, die hatten zugleich Influenza B. Und so gab es eben auch noch andere Co-Infektionen. Mhm. Und das finde ich wirklich auch nochmal ein ganz faszinierendes Thema, was ja eigentlich nie oder so gut wie nie irgendeine Rolle spielt. Ich glaube, also wir werden dazu jetzt auch nochmal eine Zusammenstellung veröffentlichen, was da eigentlich so, welche Studien es dazu gab und was da jeweils mal rausgekommen ist. Also ich glaube, das ist auch nochmal, um eben das Geschehen zu verstehen, auch nochmal ganz wichtig. Daraus erhält sich ja auch plötzlich, warum dann die Influenza ganz verschwunden ist.
Genau. Also eigentlich kann man das relativ einfach zusammenfassen. Der PCR-Test kann keine klinische Diagnose nachweisen, erst recht nicht keine akute Infektion, da sind wir uns einig. Dann haben wir gesehen, diese mRNA-Technik ist so schnell entstanden, in 11 Monaten, wo ein normales 4 bis 6 Jahre dauert. Wir haben auch gesehen, dass die Maskengeschichte definitiv nicht nützt. Da gibt es entsprechende Studien. Asymptomatische, präsymptomatische Ansteckung gibt es nicht. Da gibt es eine große Studie in China. Also wenn man das so versucht zusammenzufassen, wir hatten definitiv keine Übersterblichkeit, weder in Deutschland noch in der Schweiz noch in Österreich 2020. Und das wollen sie uns immer wieder einreden, dass dem nicht so ist. Und wenn man natürlich das nicht sehen will, diese Zahlen, und zwar die relativen Zahlen in Bezug auf den Bevölkerungszuwachs, das ist immer das Wichtige, dann haben wir einen schweren Stand. Aber das sind ein paar Punkte, wenn man die auf ein Blatt Papier macht und das den Leuten zeigt, wenn die Person auf der Gegenseite das nicht verstehen kann, dann sind das genau die 30%, wo ihr vorher beschrieben habt, die werden wir nicht erreichen, die müssen mit einem Schockmoment irgendwie wachgerüttelt werden. Und ich denke, da muss man auch sagen, Leute, das war's. Ich wünsche einen schönen Tag, alles Gute, nur das Beste und sich mit den Menschen in Bezug auf Corona gar nicht mehr unterhalten. So, das ist so mein Resümee von dieser Geschichte und dann eher einfach etwas Schönes, Positives tun. Und wenn jemand sagt, du hast doch mir mal was erzählt, könntest du mir eventuell mal Informationen zukommen lassen, dann sehr gerne. Ich glaube, das macht mehr Sinn und anstatt sich da aufzureiben, weil die Menschen, die du vorher beschrieben hast, liebe Viviane, sind dann auch normalerweise die, die eher aggressiv sind, weil sie gar keine Argumente haben.
Genau.
Tja. Ja, vielen, vielen Dank. Das war coole, schöne Überraschung, auch mit Viviane. Ich schätze, Viviane, dich auch sehr und auch an die anderen Menschen, die im Chat geschrieben. Danke euch beiden für die tolle Arbeit. Das ist nochmal zu sagen, der Corona-Ausschuss ist nicht dafür da, um zu klagen. Das ist dafür da, um eine Basis zu schaffen, um das entsprechend zu erfassen, was das alles ist. Es wird auch in Papierform niedergeschrieben, es wird zum Teil auch übersetzt und so weiter und so fort. Ich bin davon überzeugt, dass diese Sitzungen und so weiter in die Geschichtsbücher kommen werden, weil das ist so wichtig ist und das verstehen viele Menschen nicht, dass sie sagen, was passiert doch nichts, sie sind schon so lange dran. Im Hintergrund passiert sehr wohl sehr viel, aber es ist klar, viele Menschen haben nicht mehr die Geduld und wollen morgen den Knall sehen, das wollen wir alle, aber ich denke, da muss man trotzdem ein bisschen strategisch vorgehen und nichts überstürzen. Das ist so meine Sichtweise. Ich denke, das teilt ihr mit mir, dass das genauso in die Richtung gehen sollte.
Und es passiert ja was. Wenn nichts passieren würde, wären wir jetzt nicht hier in Polen und nicht morgen im polnischen Parlament.
Richtig.
Wenn nichts passieren würde, dann würden wir nicht immer neue Connections aufbauen können mit immer neuen Menschen international. Wir sind hier ja quasi diplomatisch schon unterwegs. Ne? Ja. Also wenn das nichts ist, dann frage ich mich. Also, es passiert sehr viel. Und Viviane hat das erste Buch übrigens geschrieben. Es war ausschließlich ihre Arbeit, die das, was man kostenlos im Internet runterladen kann, die ersten 10 Sitzungen. Ne?
Aber es ist nicht ausschließlich meine Arbeit gewesen, sondern das ist so, dass wir ein Team, also um Gabriele Krüper, die eine Journalistin, die hatte das zusammengefasst und ich habe das dann nochmal überarbeitet, weil es sozusagen noch, also auch in Abstimmung mit den jeweiligen Autoren, auch mit Wolfgang nochmal und so weiter, sodass wir halt auch das so vertreten können, dass der Inhalt jetzt ganz stimmt. Und aber das hätte ich jetzt ohne die Arbeit von der Frau Krüper und Team, hätte ich das auch nicht auch nicht gekriegt. Also es ist immer Teamarbeit überall.
Tolle, tolle, tolle Arbeit. Ich merke einfach, das Vernetzen ist sehr wichtig und ich habe für mich selber feststellen können, die Menschheitsfamilie wird immer größer. Da nehme ich den Begriff von Daniele Ganser gerne in den Mund. Rainer hat mir noch versprochen, es wird dieses Fest geben. Ich sage es ihm jedes Mal. Und ich freue mich.
Das machen wir zusammen.
Ich freue mich natürlich sehr, all die Menschen dann persönlich kennenzulernen und zu drücken, weil es verbindet sich, auch wenn man sich noch nicht persönlich kennt, sehr viel. Und ich habe sehr, sehr viele Freunde in den letzten Monaten kennenlernen dürfen. Und das versuche ich auch positiv zu sehen, auch wenn es nicht immer einfach ist, hier im Elefantenland, so wie es Beate Bahner immer sagt. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Ich bin froh, dass ich auch von hier aus meine Unterstützung bieten kann. Einige Menschen verstehen nicht, wieso, dass ich nicht in der Schweiz kämpfe. Aber wenn dieses Antiterrorgesetz im Januar aktiv wird, ist das vielleicht keine gute Idee, in der Schweiz zu sein, kritisch gegen die Regierung zu sein, dann weiß ich nicht. Dann, die mögen mich nicht so sehr. Da kennst du auch ein paar Sachen. Credit Suisse hat mich auch nicht so gemacht. Nach 30 Jahren ist Konto weg und so weiter und so fort. Es läuft. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es macht mega viel Spaß. Rainer, wir machen nächstes Mal 20 Uhr. Ist das okay?
Weil ja, weil wir eben wegen der Vorgeschichte
alles für morgen. bei mir ist schon 12:45, aber das passt. Es gibt immer Adrenalin, wenn ich mit euch zusammen bin. Es sind immer noch über 5000 Menschen dabei. Es sind auch, und ich hoffe, dass die live bald wiederkommt. Dann werden wir natürlich wieder das Ganze rocken und die 10.000er-Grenze wieder knacken. Hey, ich wünsche euch ganz viel Erfolg morgen. Lass mal kurz was hören, wie es war. Und ich bin gespannt. Nächsten Sonntag werden wir dann polnisch Informationen haben. Ihr in der Regierung von Polen hat man auch nicht jeden Tag. Coole Sache, weiter so und bis sehr bald.
Okay, macht's gut, schönen Abend. Ne?
Tschüss zusammen, bye bye.
grüßen.
Ja, das ist einfach, das war Rainer und Viviane, tolle Menschen, einfach schön, sie so kennen zu können, auch wenn das virtuell ist. Und ich hoffe sehr, dass wir bald dieses feste Menschheitsfamilie haben. Denkt an Telegram, sehr wichtig, die noch nicht Telegram runtergeladen habt. Bitte Telegram runterladen, ist kostenlos, ist wie WhatsApp, einfach viel besser. Ihr könnt, hat ganz viele Vorteile. Dann Telegram-Kanal abonnieren, Bitl TV werdet ihr finden, da werdet ihr auch sehen, wenn ich live gehe, welche Links verfügbar sind. Momentan war VK war live, Facebook ist live bei 1700, das ist relativ viel. Und bei Twitch sind wir jetzt bei fast knapp 3000. Und ja, wie sagt man so schön, aufgeben ist keine Option. Und da dranbleiben und schauen, wie es weitergeht. In dem Sinn wünsche ich euch eine ganz gute Nacht. Schön wart ihr dabei. Natürlich wäre cool, wenn ihr das teilt. Es wird dann auch einen Podcast geben und eine Videosession auf Telegram, welche ihr natürlich dann auch weiterleiten könnt. Also, ich bin durch. Macht's gut. Eine wunderschöne gute Nacht und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye bye.
Das Schicksal und die Angst kommt über Nacht und ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht.